habe ich noch diese oder jene eigene Erfahrung beizusteuern, dann ist das eine super Sache. Denn wir wollen uns heute ja mit konkreten Religionen auseinandersetzen. Gestern war das mehr eine Einleitung, was Religion allgemein ist, was das ausmacht, mit welchen Aspekten von Religion wir uns auseinandersetzen können. Wir haben dann auch Religion in der Geschichte ein Stück weit zumindest behandelt, insbesondere die Religion, die die europäische Kultur maßgeblich mit beeinflusst haben. Das sind römische, griechische, wir hatten etwas von der ägyptischen Religion gesprochen und dann eben keltisch-germanische Religiosität. Die haben wir natürlich nur anreißen können, denn innerhalb von 2 Stunden ist nicht mehr möglich. Ich habe einige Götternamen genannt, habe einige prinzipielle religiöse Vorstellungen genannt, auch in dem Unterschied zueinander. Wir wollen uns heute mit den großen Weltreligionen beschäftigen, den lebenden, den gegenwärtigen Religionen. Und wir werden dabei feststellen, dass die meisten dieser Religionen, dass die uns auch in Deutschland begegnen. Es ist sicherlich so, dass nicht all diese Religionen in gleicher Intensität in Deutschland vertreten werden, aber dass wir immer mehr, ganz gleich, wie weit das nun propagiert wird oder nicht, in einer multireligiösen Gesellschaft leben, in der eben auch viele verschiedene Religionen vertreten werden. Wir wollen beginnen mit dem Hinduismus und werden dann weitermachen mit der ostasiatischen Religion des Buddhismus heute Morgen und werden uns dann dem Judentum bzw. dem Islam zuwenden als den großen Religionen. Wenn wir dann noch Zeit haben heute Abend, dann werden wir uns noch mit Taoismus, Konfuzianismus, Shintoismus beschäftigen, ebenfalls ja ostasiatische Religionen, die in China, Korea, Japan prägend sind und die auch in der Form des New Age und der Esoterik bei uns heute vertreten werden. Das sind diese grundsätzlichen Gedankenmodelle. Wenn ich nun etwas beginne mit dem Hinduismus, dann möchte ich als erstes einmal sagen, und das wird vielleicht manche hier etwas überraschen, den Hinduismus als Religion gibt es eigentlich gar nicht. Ist das überraschend? Ja, nicht? Dann kommt ihr hierher, wollt etwas über den Hinduismus kennenlernen und ich sage euch dabei schockierenderweise, den Hinduismus gibt es gar nicht. Und das ist jetzt nicht irgendein intellektueller Trick oder wo ich sage, naja, im Hinduismus und Buddhismus ist ja sowieso alles Maya, alles nur Vorstellung, also ist auch der Hinduismus nur Vorstellung, so und nicht. Nein, der Hinduismus existiert tatsächlich gar nicht. Jetzt fragt ihr euch ja, was steht in den ganzen Büchern denn drin ja, über den Hinduismus? Ja, da stehen verschiedene religiöse Vorstellungen, aber ich möchte auch dieses Rätsel gleich lösen. Der Begriff des Hinduismus entstammt dem britischen Kolonialvokabular, als nämlich die Engländer nach Indien gekommen sind und Indien zu erobern und zu besetzen, haben sie natürlich wahrgenommen, was die Leute dort für Religionen vertreten. Und da sie da nicht so genau durchgeschaut haben, haben sie gesagt, das sind die Religionen Indiens. Und Hinduismus, die am Hindukusch oder in Indien vertretenen Religionen, wurden zusammenfassend unter dem Sammelbegriff Hinduismus vorgestellt. Und das war, seitdem ist dieser Begriff Hinduismus geprägt. Denn der Hinduismus besteht, und das werden wir jetzt auch in den nächsten beiden Stunden feststellen, aus ganz unterschiedlichen Elementen. Das heißt, bei fast allem, was ich euch jetzt sage, werdet ihr Hinduisten treffen, die sagen, das glauben wir ja gar nicht. Dann denkt ihr, jetzt, das ist doch die Überzeugung, die Hinduisten treffen. So meint doch ein Hinduist, gerettet zu werden. Und dann trefft ihr einen Hindu und der sagt, nein, also das glaube ich ja nun gar nicht. Es ist tatsächlich so, es gibt vollkommen gegensätzliche Auffassungen im Hinduismus, die sich geradezu widersprechen scheinen. Und es gibt nur einige gemeinsame Grundmerkmale, die das Glaubensbekenntnis und die weltlichen und religiösen Vorstellungen eines Hindus vereinen, wo gemeinsame Glaubensgrundlagen sind. Und das möchte ich auch hier im Voraus gesagt haben, weil sonst wird euch nämlich auffallen, wenn ich euch verschiedene Modelle vorstelle, dann sagt ihr ja, aber das widerspricht doch dem, das kann man doch gar nicht, entweder das oder das. Stimmt, aber bei einem Hindu, es gibt ja einen Hindu, der vertritt das und der andere Hindu vertritt das. Es gibt nicht eine einheitliche Auffassung. Und im Hinduismus, das macht das Ganze noch schwieriger, es gibt manche Hindus, die vertreten sogar Dinge, die sind widersprüchlich. Da sagt er, das ist doch vollkommen unlogisch. Das spielt alles gar keine Rolle für den Hindu, ist doch egal. Und das ist widersprüchlich, das spielt doch keine Rolle. Die Welt ist sowieso nur vordergründig, die ist sowieso nur Illusion. Deshalb, ob man diese und jene Auffassung vertritt, das ist doch ganz unwichtig. Also von daher, wir werden auch merken, das möchte ich hier schon vorausschicken, dass der Hinduismus eine Religion ist, die uns total fremd ist. Ihr werdet sehen, dass Grundlagen der Weltwahrnehmung, der Vorstellung von Gott vollkommen anders ist, als wir das gewohnt sind, bei uns von christlicher Prägung aus. Manche Sachen scheinen uns vollkommen absurd zu sein, aber trotzdem sind viele Menschen da ganz wesentlich von überzeugt und leben damit. Und denen scheint unsere Auffassung seltsam. Wir werden merken, dass Judentum und Islam uns viel näher stehen, also von der Vorstellungswelt, von den religiösen Werten, von den Vorstellungen von Gott und Erlösung, als Hinduismus, Buddhismus, Shintoismus, Taoismus und die anderen fernöstlichen Religionen. Gut, das also zur Einleitung. Ich habe hier erst einmal eine Folie aufgelegt, die nicht ganz den aktuellen Stand widerspiegelt, aber sie gibt uns zumindest eine Tendenz an von der Verbreitung eben des Hinduismus. Und das, was wir hier deutlich sehen, die meisten Hindus, mit großem Abstand die meisten Hindus, leben in Indien. Hier mit rund 635 Millionen, sind zwischenzeitlich auch ein paar mehr. Wobei ja nicht alle Inder Hindus sind. Es gibt ja auch in Indien, wie wir jetzt ja gerade auch wieder gemerkt haben, in Kaschmir, überwiegend Muslime, auch in anderen Teilen überwiegend Muslime. Es gibt einige Prozente Christen. Es gibt auch noch einige andere Religionen in Indien. Also nicht alle Inder sind Hindus, aber die weit überwiegende Zahl von Indern sind Hindus. Und auch die gegenwärtig regierende Partei in Indien ist ja eine Hindu-Partei. Also auch hier eine religiöse Partei, die, wie ihr vielleicht gehört habt, auch stark die Missionsarbeit einschränkt. Also die sagt, der Hinduismus ist die nationale Religion Indiens und deshalb sehr stark gegen christliche Mission vorgeht. Also einige Missionare dort auch aus dem Land geworfen werden, einigen Gemeinden verboten worden ist, offiziell Missionsarbeit zu betreiben und so weiter und so weiter. Es wird auch in der öffentlichen Presse, in den Medien sehr stark der Hinduismus gefördert, seit diese Regierung an der Macht ist. Also da starke neue Prägung für den Hinduismus. Dann an der nächsten Stelle steht hier mit 16 Millionen Nepal, dann Bangladesch, Indonesien, Sri Lanka, Pakistan, ist ja überwiegend islamisch, aber da eben auch 1,3 bis 1,4 Millionen Muslime. Und das geht dann so weiter. Was auffällt, dass relativ viele Muslime außerhalb Asiens, weil bis Nummer 7 ist ja alles Asien, dann in Südafrika, in den USA und in Großbritannien wohnen. Und das liegt daran, erst einmal, dass natürlich Großbritannien hatte sein Kolonialreich in Indien gehabt und hatte dann vielen Indern auch die britische Staatsbürgerschaft gewährt, sodass heute in manchen Stadtteilen Londons oder anderer indischer, großbritannischer Großstädte eben relativ viele indischstämmige Bürger wohnen, die ihren Glauben natürlich auch mitgebracht haben und dann auch dort ihre Tempel bauen. Also in Europa ist bei weitem, Großbritannien sind die meisten Hindus anzutreffen. In den USA liegt es daran, dass viele Inder in den letzten 100, 150 Jahren nach in den USA ausgewandert sind, einfach um da wirtschaftlich voranzukommen. Die Inder leben dort meistens auch in einer abgeschotteten Umgebung, also es gibt auch relativ wenig Integration der Inder wie der meisten anderen Volksgruppen in den USA auch. Es erscheint uns ja manchmal so, als ob es da nun ein Multikulti gäbe, alle leben ganz friedlich miteinander. Das ist in den USA eigentlich kaum der Fall. Wenn ihr in die amerikanischen Städte kommt, dann werdet ihr sehen, dass alles relativ getrennt ist. Nur ist es nicht offiziell vorgeschrieben, aber relativ klar, ein Inder lebt in einem Quartier, in einer Stadtteil, wo hauptsächlich andere Inder leben. Ein Chinese wohnt in Chinatown, nicht? Jeweils der großen Städte. Ein europäischstämmiger, der wohnt natürlich auch nur da, wo Weiße wohnen. Ein afrikanischstämmiger wohnt da, wo andere Schwarze wohnen. Die einzige Vermischung, die es gibt, ist bei der High Society, bei denen, die reich sind. Denn Geld, das macht dann alle Leute gleich. Also wenn du Multimillionär bist und dir dann für 20 Millionen eine Villa irgendwo in einem edlen Stadtteil leisten kannst, dann ist es egal, ob du schwarz oder weiß oder gelb oder sonst was bist, dann gehörst du zu den Reichen. Aber die normale Bevölkerung lebt relativ streng getrennt. Das fiel mir auch auf meinem Amerika-Besuch in den Gemeinden. Auch die Gemeinden sind relativ getrennt in den USA. Wir können sagen, es ist schade, nicht? Aber ich erinnere mich an eine Gemeinde, ich habe euch gestern kurz erwähnt, wir wurden dann eingeladen auf seinen Campingplatz, da waren wir dann eingeladen zu einer indianischen Gemeinde. Da waren fast ausschließlich nur Indianer in dieser Gemeinde. Dann waren wir in einer anderen Gemeinde in San Francisco, das waren nur Schwarze. Also da fielen wir richtig auf, nicht? Kamen uns richtig fremd vor, so wenn wir uns umgeschaut haben. Manche Sachen auch wirklich interessant, nicht? Vollkommen fremd. Unsere Auffassung war nicht mal so eine sehr charismatische Gemeinde, aber irgendwie gehört das da zu dem, ja, zu der Mentalität, wahrscheinlich eher dazu zwischendurch, nicht? Halleluja, dann zu rufen und so, nicht? Oder dann sind da die zwischen den Reihen durchgegangen und dann wurden so Fächer verteilt, nicht? Weil die fingen dann eben bei dem Singen und so dann richtig an zu schwitzen und dann eben so mit Fächern sich zuzuwedeln, relativ ungewohnt für unsere Verhältnisse. Wir haben den Gottesdienst durchaus genossen, waren auch unsere Geschwister, ja, aber fast ausschließlich, also sicherlich 95% nur Schwarze. Dann waren da in einer anderen Gemeinde hauptsächlich nur Chinesischstämmige, andere Gemeinde hauptsächlich nur Europäischstämmige. Nicht? Also auch da sehr starke Aufspaltung nach den nach der Nationalität und auch Inder. Wir hatten dann haben uns immer die billigsten Motels ausgesucht, weil wir ja nicht so viel Geld zu hatten und das waren häufig welche, die dann Indern gehörten, also die aus Indien gekommen sind. Wir hatten mit einigen dieser Leute gesprochen und die haben uns halt immer wieder auch gesagt, ja, also diese verkommene Gesellschaft in den USA, mit dem wir aber nichts zu tun haben und unsere Kinder heiraten natürlich auch nur Inder, ist ja wohl klar, nicht? Also Indischstämmige. Auch da wird darauf Wert gelegt, wir haben eine Mentalität, wir gehören zusammen, denn wir haben ja die eigentlich wichtigen Werte, wir sind ja diejenigen, die also nicht sich davon beeinflussen lassen. Das ist also in den USA, das sind die, und Südafrika, da sind zahlreiche Inder schon ausgewandert im vorletzten Jahrhundert, im 19., dann auch im 20. Jahrhundert. Ihr erinnert euch möglicherweise auch daran, wenn ihr die Geschichte von Mahatma Gandhi kennt, dass ja auch Gandhi erstmals in Südafrika lebte, dort auch Anwalt war und dann eben eine Gleichberechtigung der Inder, also der Indischstämmigen in Südafrika durchsetzte, die dann ja auch noch in der Zeit der Apartheid eine Zwischenposition einnahmen. Zwischen den weißen Südafrikanern und den schwarzen Südafrikanern gab es dazwischen die sogenannten Farbigen, und das waren insbesondere die Inder, die dort als Arbeiter und Fachkräfte hingekommen sind, und die verdanken das eben den Bemühungen von Gandhi, der ja erst danach nach Indien gegangen ist, um dort dann die Unabhängigkeitsbewegung von Großbritannien durchzuführen. Also, so viel zu der Verbreitung des Hinduismus. Wenn wir uns fragen, was Hinduismus ist, dann habe ich hier gerade von jenem Gandhi ein Zitat. Ich nenne mich ein Hindu, weil ich an die Veden, die Upanishaden, die Puranas und alles, was zu den Hindu-Schriften gehört, glaube. Und darum auch an die Varanas und an die Wiedergeburten. Ich glaube an Varna Sharma und einem nach meiner Meinung strikt vedischen Sinn. Ich glaube an den Schutz der Kuh in einem viel umfassenderen als dem üblichen Sinne. Ich verwerfe die Bilderverehrung nicht. So, alles klar, woran ein Hindu glaubt? Ja, erst einmal wird euch hier aufgefallen sein, dass einige Fremdworte hier genannt worden sind, mit denen ihr so unmittelbar wahrscheinlich nichts anfangen könnt. Es geht nämlich um einige der heiligen Schriften, die es in Indien gibt, auf die sich die indische Religion auch stützt. Da will ich nun einmal versuchen, ein kleines bisschen dazu zu sagen. Bevor ich das tue, habe ich hier meines Wissens auch noch eine Folie, die euch etwas von der Geschichte des Hinduismus vor Augen führt. Denn der Hinduismus hat durch mehrere Jahrtausende auch eine starke Veränderung erlebt. Und ich hatte hier zumindest mal eine Folie, die das auch vor Augen geführt hat. Die sehe ich jetzt nicht. Wenn sie mir später noch in die Hände fällt, dann werde ich sie euch zeigen. Aber das, was ich hier erst einmal schon aufführe, ist dieser Stammbaum des Hinduismus, der zeigt auch schon einige Punkte der Religiosität. Erst einmal seht ihr, es wird grob unterschieden zwischen den Vishnuiten, den Shivaiten und den Shaktas. Das sind eben große, wir können sagen, Konfessionen, wenn wir mal die christlichen Begrifflichkeiten gebrauchen, im Hinduismus. Also es gibt auch da verschiedene Gruppen, die verschiedene Gottheiten verehren und verschiedene Wege der Erlösung beschreiten. So wird das hier unterschieden. Hier unten seht ihr, die Wurzel des Hinduismus ist eigentlich der Vedismus. Das bezieht sich auf die sogenannten Veden, die ja Gandhi auch erwähnt als eine der Grundlagen seiner Glaubensüberzeugung. Und hier seht ihr dann, wie der Baum sich aufspaltet im 4., 5. Jahrhundert, 5. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, 1. Jahrhundert, 1. Jahrhundert. Hier teilt sich das schon auf in die verschiedenen anderen Zweige der indischen, der hinduistischen Religion. Und dann seht ihr, gibt es hier weitere Aufspaltungen, jeweils mit der Jahreszahl dazu. Und hier sind die Namen der verschiedenen religiösen Gruppierungen. Und ihr seht schon, wenn ich das einmal so mache, dann können wir das besser lesen, ne? Also diese ganzen Namen, da sind schon eine ganze Menge verschiedener religiöser Gruppierungen, die erst einmal untereinander fast nichts miteinander zu tun haben. Die entstanden sind, wie ihr ja hier seht, 12., 13. Jahrhundert, müsst ihr euch vorstellen, wie vielleicht die Reformation. Wenn ihr jetzt seht, die reformierte Theologie, evangelische oder also evangelisch-lutherische oder reformiert-kalvinistische, sind ja relativ abweichend von dem Katholizismus oder der orthodoxen Kirche. Und so auch hier im Hinduismus gibt es verschiedene Reformbestrebungen, die dann sehr vieles der alten Überlieferung erneuert und verändert haben. Also, das ist der Vedismus. Vedismus, Veda wird entweder mit V oder mit V geschrieben. Das liegt einfach daran, weil das hier eigentlich ein Sanskritbegriff ist und da gibt es weder W noch V. Das ist dann eine Wort, also eine Lautmalerei, aber meistens mit V. Also die Veden sind diese heiligen Schriften, die am Anfang des indischen Glaubens standen und da spricht man auch vom sogenannten Vedismus oder von der vedischen Religion. Also, nach westlicher Auffassung verhält sich die Geschichte der indischen Religion folgendermaßen. Ich sage hier bewusst nach westlicher Auffassung, weil für einen Hindu gelten diese Glaubensgrundlagen natürlich seit ewigen Zeiten. Also das ist dann schon immer so gewesen, beziehungsweise nicht ganz immer so gewesen, aber es sind Wahrheiten, die Gott bzw. die Götter schon lange geoffenbart haben. Also vielleicht, ehe ich jetzt auf die westliche historische Sichtweise zu sprechen komme, also wie es historisch wirklich abgelaufen ist, sage ich nur ein paar wenige Worte zu der indischen Auffassung dabei. Nach der indischen Auffassung gibt es nämlich große Weltzeitalter. Und diese Weltzeitalter, die laufen in einem großen Kreislauf ab. Dazu habe ich, glaube ich, auch noch eine kleine Folie. Also, das läuft nach einem großen Weltzeitalter ab und zwar in vier großen Abschnitten. Man geht davon aus, dass alles sich in der Welt wiederholt. Also auch der gesamte Kosmos. Es gibt keinen Anfang des Kosmos. Für einen Hindu ist die Frage, wie alles einmal entstanden ist und begonnen hat, die ja für uns im Westen sehr interessant zu sein scheint, egal ob Christen oder nicht Christen, vollkommen uninteressant. Also die Christen sagen, Gott hat das am Anfang geschaffen. Die Atheisten, die irgendwann mal Christen waren, haben dieses christliche Weltmodell eigentlich übernommen. Sie wissen es nur gar nicht mehr. Denn im Gegensatz zum Hinduismus gehen sie davon aus, es muss einen Anfang geben. Und dann gibt es die Idee des Urknalls. Da hat alles mal begonnen. Für einen Hindu ist das vollkommen absurd. Der sagt sich, wieso Anfang? Das ist immer im Kreis. Das war immer schon so. Es gibt keinen Anfang. Wie ein Kreis, es dreht sich und kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder und endlos. Und es wird auch kein Ende geben davon. Die typisch christliche Vorstellung und ja auch die, die die westliche Naturwissenschaft prägt, ist ein Anfang und ein Ende. Und die Naturwissenschaftler sagen uns, der Urknall, und am Ende gibt es den Wärmetod des Universums. Oder manche bevorzugen auch und sagen, naja, dann wird eben einmal alles sich wieder zusammenziehen, dann gibt es wieder einen Urknall und möglicherweise wiederholt sich das. Das ist dann schon ein bisschen angenähert an Hinduismus, aber der meiste, was vertreten wird, ist ein definierter Anfang, Urknall und am Ende Wärmetod, alles hat sich vollkommen verflüchtigt und verbreitet. Also von der Materie und von die Sterne sind irgendwann erloschen, dann ist alle Materie verstrahlt und so. Hier merken wir, dass auch das westliche wissenschaftliche Denken eigentlich von einem christlichen Weltbild geprägt ist. Nur viele sind sich dessen gar nicht mehr bewusst. Wie gesagt, ein Hindu vollkommen anders, alles riesige zeitliche Zyklen. Und diese riesigen zeitlichen Zyklen, die sind im kleineren Maßstab geprägt nach vier Zeitaltern. Den sogenannten Krita-Yuga, also Yuga ist jeweils eine Zeitalter. Das Krita-Yuga, das ist eben das gute Zeitalter. Also das, wo die Götter regieren, wo die Menschen glücklich sind. Dieses Zeitalter dauert 400 Morgendämmerungen, 4000 Tage und 400 Abenddämmerungen. Aber nicht, dass wir es falsch verstehen. Das hier sind dann Abenddämmerungen, Morgendämmerungen bzw. Tage, Götterjahre oder Göttertage. Diese Göttertage entsprechen dann ungefähr 4800 Götterjahren, also diese Dauer. Und das ist in Menschenjahren umgerechnet 1.728.000 Jahre. Also immerhin schon eine ganze Menge, nicht? eine Million, 728.000, da kann sich schon kaum jemand dran erinnern, also was da gewesen war. Historisch sind diese Daten natürlich vollkommen irrelevant, weil unsere historische zuverlässige Wissen über die Geschichte ist etwa wie weit zurück? Wisst ihr so ungefähr die frühesten historischen, archäologischen Funde, die wir haben über die menschliche Kultur?
10.000.
Maximal, ja. Also man geht davon aus, dass was wir zuverlässig wissen, ist so, naja, also maximal vielleicht 4.000, 5.000 Jahre vor Christus. Das ist dann die Babylonier, Sumerier, Ägypter, nicht? Und das heißt, dann sind wir bei 7.000. Also maximal, wenn wir da nochmal diese Steinzeitfunde und sowas dazu nehmen und irgendwelche Keilschriften, Donnerkeile und sowas, dann kommen wir vielleicht gerade auf 10.000. Und hier nur mal den Vergleich zu sehen. Also 10.000 Jahre sind uns nach überhaupt historischer, archäologischer Forschung, menschlichen Geschichte bekannt. Hier geht man davon aus, dass diese Götter, ja, also dieses Krita-Yoga, also dieses eine Zeitalter, sind 1.728.000 Jahre, also locker darüber hinaus. Dann gibt es nun ein zweites Zeitalter, da weichen die Menschen langsam ab von den göttlichen Maßstäben und es läuft nicht mehr ganz so rund. Es gibt Probleme. Das ist dann das Treta-Yuga. Das sind dann allerdings nur noch, weil es hier etwas schlechter geht, 300 Morgendämmerungen, 3000 Tage, also Göttertage, und 3300 Abenddämmerungen zusammen, 3600 Götterjahre, macht summa summarum 1.296.000 Jahre. Nun, dann gibt es als nächstes das Dwapara-Yuga, 200, läuft dann eben 200 Morgendämmerungen, 2000 Jahre und 2000 Abenddämmerungen. Also Morgendämmerung, Abenddämmerung heißt einfach, das sind die Übergangszeiten. Da beginnt langsam dieses Yoga zu entstehen und hinterher Übergang zum nächsten. Und dann gibt es als letztes das Kali-Yoga. Kali ist ja auch eine Göttin, eine grausame Göttin im Hinduismus. Dies ist dann das schlechteste Zeitalter, am weitesten von der Ideal der Götter entfernt. Das ist dann aber zum Glück der Menschen. Nur 100 Morgendämmerungen, 100 Abenddämmerungen, 1000 Götterjahre in Menschenjahre, aber immerhin noch 432.000 Jahre. Eine ganze Menge, ne? Also weit, weit mehr als überhaupt jede Geschichtsschreibung zurückschaut. Und natürlich weit auch mehr als überhaupt jeder Hindu sich zurückerinnern kann, ganz klar. Aber das ist hinduistische Auffassung. Wenn wir die alle mal zusammenrechnen, dann ist ein göttlicher Zyklus, und der wiederholt sich dann von neuem, dann kommt wieder das göttliche Zeitalter, das etwas weniger, das schlechteste und wieder das und so weiter. Eine dieser Zyklen, wenn ich das nur mal überschlage, sind etwa 4 Millionen Jahre. Also alle 4 Millionen Jahre wiederholt sich das dann alles. Jetzt ist die Frage, in welchem Zeitalter leben wir denn heute? Nach hinduistischer Auffassung. Habt ihr einen guten Vorschlag? Nein, wir leben, also die Weltgeschichte ist im selben Zyklus. Also, weil das hier ist nicht individuell festgemacht, sondern an der Welt. Ja, also wir leben heute in Kali-Yuga, im schlechtesten Zeitalter. Und zwar, muss ich mal sehen, irgendwo habe ich auch mal eine Angabe gefunden, ja genau, und zwar das Kali-Yoga hat begonnen, also das gibt es auch in der Geschichtsschreibung, manche Sachen erscheinen sich richtig lustig dabei, ne? Hat begonnen am 18. Februar 3102 vor Christus. Da hat das Kali-Yoga begonnen. Jetzt dürft ihr mich nicht fragen, warum das da begonnen hat und wie man das nun festgestellt hat. Auf jeden Fall sozusagen die gesamte uns bekannte Weltgeschichte hat jetzt unter dem Kali-Yoga gestanden. Ist ja auch relativ klar, denn die bekannte Weltgeschichte hat sich nicht als sehr göttlich erwiesen. Und dann könnt ihr jetzt einmal diese rund 5000 Jahre abziehen und dann bleiben uns ja nur noch 427.000 Jahre im Kali-Yoga. Also absehbare Zeit, ne? Dann wird eben wieder das goldene Zeitalter beginnen. Also irgendwann mal eure Urenkel in der Potenz von ein paar tausend Generationen werden dann möglicherweise nach hinduistischer Auffassung dieses glückliche Zeitalter erleben. Schätze ich zwar nicht, ich denke, vorher wird Jesus wiedergekommen sein und dann werden wir tatsächlich in einem göttlichen Zeitalter leben, aber nicht im hinduistischen. Nun, es gibt auch noch weitere Zusammenhänge. Also ganz genau genommen ist einer dieser Durchgänge nun 4.320.000 Menschenjahre. Das entspricht einem Tag Brahmans. Einem Tag Brahmans. Ein Brahma lebt wiederum 100 Brahma-Jahre. Also, das heißt, 4.320.000 Jahre, ein Tag. Jetzt lebt der Ganze aber 100 Brahman-Jahre. Und wenn ich das jetzt nun übertrage auf einen, diese 100 Brahma-Jahre sind in Jahren, das wird jetzt schwierig, Also ich lese euch mal die Zahl vor, ich nenne sie euch nur in den Ziffern, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele Milliarden das jetzt nun sind. Also das, die Zahl ist, vielleicht schreibe ich sie an, dann könnt ihr, vielleicht könnt ihr mir sagen, wie die Zahl aussieht, was das hier für eine Zahl ist. Ja, und zwar, die Zahl, in der diese großen Zyklen ablaufen, ist folgende. Also, 3, 1, 1, 0, 4, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also, das wären jetzt 1 Million hier, da wären wir bei 1 Milliarde, da wären wir, also wer das lesen kann, also das ist jetzt ein Brahman-Durchgang, nicht? Also ein Zyklus, der dann durchgelaufen ist. Und wenn dieser Zyklus durchgelaufen ist, dann kommt der neue Zyklus. Und so geht das ewig weiter. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich eine vollkommen andere Wahrnehmung als die wir haben von der Welt. Und natürlich müsst ihr auch sehen, das hier hat mit Historie gar nichts mehr zu tun, nicht im Entferntesten. Natürlich kann das kein Mensch irgendwie überprüfen. Natürlich gibt es keinerlei irgendwelche Daten, auf die man sich da verlassen kann. Es ist einfach so.
Nö.
Richtig, ja. Wie gesagt, die letzten 5000 Jahre. Ne? Und davor gibt es auch in Indien keinerlei Daten.
Nö.
Also von daher, wir müssen sagen, das ist alles, ja, wir würden jetzt im westlichen Sinne sagen, das ist ja alles Fantasie, das ist ja vollkommen unhistorisch. Ja, da merken wir schon einige dieser Sprünge. Für einen Inder ist das vollkommen interessant, ob das historisch ist oder nicht, weil die Welt ist ja sowieso nur Schein. Das ist ja alles nicht Realität. Und deshalb eine ganz andere Vorstellung von Wissenschaft. Deshalb in Indien ist ja auch nie eine Wissenschaft im westlichen Sinne entstanden. Ist ganz klar, kann vor dem Hintergrund ja auch gar nicht entstehen. Aber da müssen wir sehen, das ist ganz anders. Und jetzt dürfen wir nicht einfach im Hindu sagen, du bist ja blöd. Also siehst du nicht, dass die Weltgeschichte ganz anders ist. Für ihn ist das so. Und er findet uns eher dann borniert und eingebildet und blöd, weil wir meinen, dass das alles nur hier so kurze Zeiten sei, dass man das alles verstandesmäßig ergreifen kann. Ja, das vielleicht als Einleitung dazu. Und jetzt möchte ich euch ja ein bisschen sagen über die Geschichte, also des Hinduismus, wie er nach westlicher Vorstellung, also das heißt nach historisch überprüfbaren Daten entstanden ist. Ja, das ist sicherlich ein Spannungspunkt, der erstmal da auftritt. Ja, genau. Wir werden noch an einigen Punkten merken, wo wir Schwierigkeiten haben, mit einem Hindu über den Glauben zu sprechen. Es ist nicht unmöglich, aber wir müssen uns gewisser Probleme bewusst sein, damit wir da nicht ins Fettnäpfchen tappen. Ja, also jetzt die westliche Vorstellung oder so, wie wir das in der Archäologie und auch in der Historie einigermaßen nachvollziehen können. Übrigens, kurz dabei erwähnt, bei allen Hindu-Schriften, die ihr danach lest, das ist auch ein Gegensatz, wo wir, ich würde sagen, froh sein können, was wir in der Bibel finden. In allen Hindu-Schriften ist es so, dass alle Darstellungen, die da sind, vollkommen unhistorisch sind. Alle Daten sind vollkommene Fantasiedaten. Es lässt sich aus den Hindu-Schriften keinerlei irgendwelche einheitliche Chronologie gewinnen, wann irgendwas stattgefunden hat. Das ist also ein riesiges Problem. Deshalb findet ihr selbst in Darstellungen über den Hinduismus, naja, ich habe hier auch welche mitgebracht, falls jemand da mal reinschauen will, ich habe jetzt nur 2 Bücher mitgebracht, einmal dieses hier, 2 Fachbücher, Monographien eben nur über den Hinduismus, beide von Nichtchristen geschrieben, leider, aber im deutschsprachigen Raum gibt es kein Buch, was als Monographie, also als Buch nur über den Hinduismus geschrieben ist, leider. Wird es vielleicht ja nochmal geben. Wenn sich jemand von euch daran setzt, nicht, und das dann schreibt und Auseinandersetzung damit führt, dann könnt ihr mir das Buch hinterher schicken, gerne. Ja. Und das ist also die, jetzt kommt eben die westliche Vorstellung, ja, die Daten weichen häufig in den Büchern ab. Das liegt einfach daran, weil keiner weiß die ganz genauen Daten. Das ist also nicht daran, dass der eine falsch geschrieben hat, der andere richtig geschrieben hat. Viele sind nur induktiv, also indirekt abgeleitet der Daten, wann der Hinduismus entstanden ist. Also etwa geht man davon aus, dass die ersten menschlichen Ansiedlungen, Kulturentwicklungen in Indien so 6000 vor Christus stattgefunden haben. Von denen haben wir nur ganz magere Daten, wir wissen nichts Genaues davon. Die Veden sind etwa so auch um diese Zeit 6000, 5000, 6000 vor Christus entstanden. Die Veden sind in erster Linie Schriften über Opferriten, also wie man nun Opfer bringen soll. Das sind die Veden. Wobei auch die Veden sich eben im Laufe der Zeit verändert haben. Also die sind nicht gleich geblieben, sondern wurden verändert. Wir wissen also nicht, wie der ursprüngliche Bestand dieser Veden. Dann weiß man, dass ungefähr um 3500 die Harappa-Kultur in Indien gewesen war, etwa bis 1500 vor Christus. Hier ist die, also das sind die frühesten archäologischen Funde, die wir haben. Ne? Dann gibt es in dem Jahr 2000 etwa eine arische Invasion, die besonders in Nordindien, die dauert, die Herrschaft der Arier dauert etwa von 2000 vor Christus bis 900 vor Christus, also rund 1000 Jahre. Man spricht ja auch von den indogermanischen Sprachen. Ne? Also, denn tatsächlich sind einige indische Worte, indische Grammatik ist verwandt mit den germanischen Sprachen. Das hängt damit zusammen, dass eben aus dem Norden dort, schon ziemlich lange her natürlich, diese Arier eingewandert sind. Und Arier hat jetzt nicht mit Nationalsozialismus zu tun, sondern einfach mit Völkerschaften, die aus dem Norden gekommen sind, die auch hellhäutig gewesen waren und ihre Kultur mitgebracht haben. Sie hatten dann auch ihre religiösen Vorstellungen mitgebracht, die sich insbesondere niedergeschlagen haben, dann auch in der Art und Weise des Kastenwesens, der Stieropfer, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Und hier füge ich gleich wegen der Geschichte etwas mit ein. Gerade Kastenwesen. Die Bezeichnung, die indische Bezeichnung für Kastenwesen heißt nicht Kastenwesen, sondern Varna. Und Varna heißt zu Deutsch so viel wie Farbe. Kommt jemand vielleicht auf die Idee, was das nun mit der Kaste zu tun haben könnte? Also Kastenwesen, wisst ihr, das sind die Einteilungen der Bevölkerung nach bestimmten Gruppen, die miteinander nichts zu tun haben, verschiedene Höhen haben. Ja, ganz genau, hundertprozentig richtig. Und das kann man bis heute noch beobachten. Bis heute, wenn du einen Inder siehst, der eine etwas hellere Hautfarbe hat, kannst du fast immer, also nicht immer, aber fast sicher davon ausgehen, das ist ein Brahmane. Brahmane ist die höchste Kaste. Denn natürlich haben die indogermanischen Eroberer nicht gesagt, wir sind jetzt eine niedrige Kaste, sondern als sie das Kastenwesen erfunden haben, haben sie gesagt, wir sind natürlich die höchste Kaste. Und wir sind auch diejenigen, die das religiöse Wissen haben. Und wir sind diejenigen, die nur allein die Opfer bringen dürfen. Und bis heute ist das so. Die Brahmanen sind die geistig gesehen höchste Kaste, dürfen mit den anderen ja auch nichts zu tun haben. Und das sind meistens in Indien die Hellhäutigen. Natürlich hat sich das im Laufe der Jahrtausende auch ein bisschen verändert. Durch dann illegale Vermischungen, die da stattgefunden haben. Aber immerhin ist es erstaunlich, dass über einen Zeitraum von 4000 Jahren überhaupt da noch diese Unterschiede erkennbar sind. Und tatsächlich ist auch auffällig, dass insbesondere die Mitglieder der niedrigsten Kaste sind die dunkelhäutigsten Inder in den meisten Fällen. Also wenn ihr durch Indien mal spazieren geht und dann eben die Hautfarbe beobachtet, dann könnt ihr zumindest in groben Zuordnen schon, aha, das wird mehr eine von höheren Kaste sein, mehr von einer niedrigen Kaste, in den meisten Fällen, nicht in allen. In den meisten trifft es auch zu. Also deshalb Varna, es steckt noch in der Bezeichnung mit drin, dass das ursprünglich an der Hautfarbe festgemacht worden ist. Übrigens auch viele der Gottheiten haben eher helle Hautfarbe, weniger dunkle, weil sie natürlich auf einer höheren Stufe sind. Dann gibt es als nächste wichtige Einschnitt das Jahr 1500. Hier wurden nämlich die Veden das erste Mal aufgeschrieben. Ich habe ja erwähnt, 6000 vor Christus, da sagt die Mythologie, da seien die Veden irgendwann mal entstanden, aber wir haben keine einzige Abschrift. Also die frühesten Abschriften, die wir haben von den Veden und auch die erste historisch nachvollziehbare Daten von der Religion sind 1500 vor Christus. Das heißt also durchaus zu alttestamentlichen Zeiten. Das andere sind dann eher unhistorische Daten, nur vermutete. Also 1500, dann gibt es etwa um das Jahr 1000 bis 500 vor Christus die sogenannten Upanishaden. Dann gibt es 900 bis 700 vor Christus die Brahmanas, wieder eine andere Schriftart. Um 563 vor Christus, wir sind immer noch vor Christus, ist Buddha geboren. Das ist also auch natürlich zu alttestamentlicher Zeit. Da ist also eine Reformbewegung des Hinduismus entstanden. Dann gibt es die Mahabharatas, 400 vor Christus bis 400 nach Christus, man weiß eben nicht ganz genau, die Datierungen schwanken da, so 800 Jahre. Dann verändert sich das auch Ganze noch weiter in der neueren Zeit, beispielsweise um das Jahr 500 herum, ist dann der Vedanta oder die Shankaras, also neue Ideen, die sehr heute verbreitete Bhakti-Bewegung, alles Fremdworte für euch, ich erkläre sie später noch, entsteht etwa um das Jahr 600 nach Christus. 711 beginnt die islamische Eroberung Indiens und damit auch der islamische Einfluss auf die indische Religion. Es gibt dann die Puranas, die entstehen, und so weiter geht das bis in die neuere Zeit. Die Briten haben Indien ab dem Jahr 1857 bis 1947, also knapp 100 Jahre, erobert und beherrscht. Natürlich hatten sie vorher schon durch ihre Handelspunkte Einfluss gehabt in Indien, aber erst dann hatten sie die vollkommene Macht, also 1857 in Indien gehabt. Also soweit prinzipiell mal dazu. Jetzt sage ich ein paar wenige Informationen darüber, was diese heiligen Schriften, die ich gerade genannt habe, denn beinhalten. Sonst sagt ihr, ja, Puranas, Veden, Upanishaden und so weiter, was ist denn das jetzt alles? Ich sage euch ein kleines bisschen davon, was da nun drin steht. Erstmal Punkt 1, diese heiligen Schriften dürfen normalerweise nur von den Brahmanen gelesen werden. Das heißt, die einfache Bevölkerung liest die nicht, kennt auch nicht alles, was da drin steht, außer das, was in der Mythologie so weiter erzählt wird. Weiteres Problem, diese Schriften sind original in Sanskrit abgefasst. Ich habe hier mal so einen Auszug aus solch einem alten Sanskrit-Veda. So sieht Sanskrit etwa aus. Könnt ihr mal probieren, das zu entziffern. Ne? Also kann ich euch gerne auch bis heute Nachmittag da lassen. Könnt ihr dann mal probieren zu übersetzen, was da steht. Ein normaler Hindu kann das nicht lesen. Ein normaler Inder kann das auch nicht lesen. Weil das eine heilige Sprache ist, die schon lange tot ist. Die nur die Priesterkaste lesen kann und speziell auch lernen. Also stellen wir uns ähnlich mal vor, wie vielleicht das Latein in der katholischen Kirche. Nur ist der Hinduismus ein bisschen älter als die katholische Kirche und das Sanskrit noch ein bisschen weiter entfernt von der gesprochenen Sprache als das Latein. Also, dieses hier eben Sanskrit. Da haben wir nun die Veden. Die bestehen eigentlich aus vier verschiedenen Teilen. In den ältesten Teil der Veden finden wir die Lobpreisungen und Anbetungen verschiedener Gottheiten. Also wie gesagt, wie prächtig und super ist nun der Brahman zum Beispiel. Dann entstanden aus den Veden die sogenannten Brahmanas. Das sind Anleitungen für den Vollzug eines rituellen Opfers. Also es wird ein Opfer gebracht. Da wird genau gesagt, wie muss man dem Stier den Hals durchschneiden, damit das Opfer angenommen wird. Wie oft muss man den bringen, wie muss der Stier... Es waren hauptsächlich Stiere, die eben die Indogermanen, die das ja geschrieben haben, geopfert haben, die da beschrieben worden sind. Das ist also der zweite Gruppe der Veden. Die dritte Gruppe der Veden sind die sogenannten Aranyankas, zu Deutsch die Waldtexte. Sagt ihr was? Sind das die ersten Ökos? Dort? Nein, nicht ganz. Das hängt damit zusammen, dass die Gurus, also die spirituellen Lehrer Indiens, hatten sich insbesondere den Wäldern aufgehalten. Übrigens, hier erinnert euch gestern noch daran, die Germanen hatten ja auch die Wälder als heilige Orte, wo sie ihre Gottheiten angebetet haben. Hier sehen wir also auch eine religiöse Verwandtschaft der germanischen Religiosität, der keltischen, mit der ursprünglich indischen, der Veden. Übrigens auch die Art und Weise der Opfer waren ähnlich. Es gab auch bei den Germanen sogenannte Kuh- oder Stieropfer, die gebracht worden sind. In späterer Zeit wurden dann insbesondere Pferde geopfert, was auch sich noch darin zeigt, dass an zahlreichen Bauernhöfen dann so verblichene Pferdeschädel an die Scheunen genagelt worden sind, weil eben Pferde waren heilige Tiere, die geopfert worden sind. Dann dachte man, wenn man das jetzt annagelt, dann steht man unter dem besonderen Segen eines germanischen Gottes. Ja, also das ist die dritte Gruppe, sind diese Waldtexte, das sind dann Lehren dieser Gurus. Das geht dann über das geistliche Leben und so weiter. Die jüngsten davon sind die Upanishaden. Und auch die gehen in erster Linie darum, wie muss ein Mensch sich verhalten, damit er die ethischen Maßstäbe der Götter erfüllen kann. Diese Texte der Veden wurden über Jahrhunderte hinweg mündlich überliefert, sind deshalb auch relativ ungenau, historisch kaum mit Informationen brauchbar und festgehalten in verschiedenen Stufen erst, wie gesagt, wesentlich später. Die verschiedenen Götter, die angebetet worden sind in Indien, sind zuerst einmal, also in den Veden, ich bin immer noch bei den Veden, sind Indra. Indra ist der Gott des Donners und ja der Namensgeber Indiens. Indra ist der Namensgeber Indiens, sozusagen Nationalgottheit, eine der frühesten Gottheiten, die angebetet worden sind. Dann Agni, der Gott des Feuers, Soma, auch ein Gott. Später wird es verbunden mit einem heiligen Trank, den nur die Götter trinken. Übrigens, Soma gibt es ja auch in der neueren Literatur. Ich weiß nicht, ob ihr Schöne neue Welt von Alois Huxley kennt. Kennt das jemand? Mal gelesen? Da kommt Soma nämlich auch vor. Weißt du, in welchem Zusammenhang noch? Ja, da hat das nicht, Huxley hat das übernommen aus Indischen. Manchmal merken wir das gar nicht, da kommen irgendwelche Ideen und wir wissen gar nicht, wo die kommen. Das sind dann Soma-Pillen, die die Leute nehmen. Und zwar, das sind welche, wenn die Leute unglücklich sind, dann bekommen sie diese Soma-Pillen, dann sind sie wieder glücklich. Das war halt Huxley so. Und das hat er übernommen hierher, auch von dem Hinduismus, ganz offensichtlich. Denn hier ist es der Trank der Götter, der macht unsterblich, der macht glücklich. Und das ist genau dasselbe bei Huxley auch in der neueren Zeit. Also das ist der Soma, ein Gott und gleichzeitig dieser Trank der Götter. Dann gibt es die Ushas, das sind Göttinnen der Morgenröte, Devas, dunkle Erdgötter, die eben den Hellen gegenübergestellt sind. Diesen Göttern müssen eben Opfer gebracht werden, insbesondere Feueropfer. Man hat Angst vor Dämonen, also auch die Veden berichten vor allerlei Dämonen, gegen die ich mich schützen kann, mit heiligen Sprüchen, mit bestimmten Riten und Gesten, mit Opfern, mit und so weiter. Also viele verschiedene Dinge. Das hat auch noch seine Reste bis heute, denn es gibt in Indien verschiedene Arten und Weisen, wie man die Götter verehren kann. Da gibt es beispielsweise die sogenannten Mandalas. Ich werde später noch auf sie eingehen. Mandalas sind Abbildungen der spirituellen Welt in schematischen Zeichnungen, sagen wir mal so. Dann gibt es die Mantras, das sind dann eben nicht Zeichnungen, sondern das sind Sprüche, Worte, meistens die, ja, vielleicht erkläre ich das auch gleich hier. Also Mantras, also Mandalas, kennt ihr wahrscheinlich, das hat ja, war ja mal sehr umstritten, ist bis heute auch noch, war dann im Kindergarten, in der Schule wurden dann solche Mantras, Mandalas ausgemalt. Das sind meistens Ornamente, die sehen für uns relativ abstrakt aus. In den meisten Fällen sind sie entweder kreisförmig oder quadratisch. Und sie sehen so aus wie fast ein Irrgarten. Also typisch für ein echtes Mandala. Manche Dinge, die hier als Mandala verkauft worden sind, sind eigentlich gar keine. Die meisten Mandalas haben außen relativ große Strukturen, das heißt große Felder. Umso mehr man ins Zentrum kommt, werden sie kleiner. Und im Zentrum gibt es dann eine einzige Darstellung einer Blüte, meistens einer Lotusblüte oder einer bestimmten Person oder eines Kreises oder sonst etwas. Und diese Mandalas sollen den Aufbau der Welt symbolisieren und sollen gleichzeitig eine Methode sein, zu meditieren und sich auf das eigentlich Wesentliche des Lebens zu konzentrieren. Es ist so, dass die äußeren Zonen an das Mandalas sollen die sichtbare materielle Welt symbolisieren. Und dann soll man sich konzentrieren, wenn man das anschaut, dass man von dem Äußeren langsam immer mehr ins Innere hineinkommt und in der Mitte, da ist dann der Brahman, der höchste Gott, da ist das Eigentliche, das eigentlich Geistliche. Man spricht auch davon, von den Edelsteinen der Lotusblüte. Die Lotusblüte ist eben das indische Zeichen für Weisheit und Wissen und Erleuchtung. Und der Edelstein darin ist eben die göttliche Mitteilung, die Erleuchtung. Also das heißt, ich komme von dem rein materiellen Ding zur Erleuchtung und das soll ich durch das Ausmalen, also das eigentlich erreichen. Wobei, ursprünglich wurden Mandalas natürlich nicht gemalt. Bis heute ist es in Indien in erster Linie so, dass Mandalas zu bestimmten Festen oder zur eigenen Meditation aus buntem Sand gestreut werden auf den Boden. In Deutschland wurde das auch schon an verschiedenen Stellen getan. Und wenn das einmal gestreut ist, dann wird das danach von den Priestern wieder zusammengefegt, der Sand, und der bunte Sand wird in einen Fluss gestreut. Jetzt sagen wir nach westlicher Vorstellung, ja, das ist viel blöd. Also jetzt macht man schon so ein Kunstwerk, was da besonders super aussieht, nach indischer Vorstellung, und dann zerstört man das direkt danach wieder. Aber nach indischer Vorstellung ist das vollkommen korrekt, weil ja alles im ständigen Werden und Bestehen ist. Nichts auf der Erde ist dauerhaft, so auch kein Mandala. Deshalb müssen die Mandalas wieder zerstört werden danach, um zu zeigen, dass auch das nicht beständig ist, dass auch das nur Illusion ist, dass auch das nur vordergründig ist. Und in einen Fluss, damit das niemand wieder aufhebt. Wir würden ja sagen, Recycling, jetzt wieder benutzen und wieder zerstreuen. Nein, einmal benutzt, das geht jetzt in dem Fluss der Zeit unter, das wird zerstreut, ist nicht mehr zu finden, alles ist weg. Weil alles nur vordergründig ist, alles ist nur begrenzt in unserer Zeit. So sind also die ursprünglichen, echten Mandalas und die ausgemalten sind eben ein Abklatsch davon, aber sollen zu Meditationszwecken eingesetzt werden. Also es sind indische Meditationstechniken, um sich auf das eigentlich spirituell Geistige zu konzentrieren. Dann gibt es dann eben die sogenannten Mantras. Mantras sind dann heilige Silben, also nicht gestreut, gemalt, sondern ausgesprochen. Am bekanntesten bei uns sind die Mantras geworden in den 60er und 70er Jahren durch die Hare Krishnas. Das ist ja auch eine hinduistische Gruppe, die den Gott Krishna verehren. Und die sind ja ständig durch die Städte gezogen, nicht? So tanzen und dann Hare, Hare, Krishna, Krishna, Hare, Hare und so weiter. Nicht? Und das ist ein Mantra. Also, und zwar, sie haben das Mantra für den Gott Krishna. Sie meditieren immer wieder über diesen Namen und sie sollen das so lange tun, bis sie in Trance bekommen, bis sie die irdische Welt nicht mehr wahrnehmen und durch diesen Götternamen eins werden mit der spirituellen, übernatürlichen, jenseitigen Welt. Dafür sind die Mantras da. Und meistens bekommt man das Mantra von einem geistigen Lehrer zugesprochen, einem Guru. Ein Guru ist in Indien nicht, ihr seid frisch und munter, jetzt wieder einige vollkommen fremde und andersartige Gedanken aufzunehmen und ein bisschen einzutauchen in hinduistische Frömmigkeit. Das soll uns ja alles helfen, in Liebe diese Menschen verstehen zu können. Also zu verstehen zu können, wie sie denken, wie sie empfinden, um ihnen dann auch den christlichen Glauben nahebringen zu können. Als Randbemerkung dabei erwähnt, auch in Deutschland haben wir natürlich Hindus. Das ist sicherlich in den größeren Städten etwas mehr verbreitet als in den kleinen Dörfern, aber selbst da kommt es durchaus vor, dass wir da auch Hindus haben. Beispiel unsere Gemeinde in Detmold. Bei uns besucht seit etwa einem Jahr eine Hindu-Frau unseren Gottesdienst. Sie kam eben ganz von sich selbst aus, ja, ich würde sagen, dann von Gott geführt, nicht? Und seitdem ist sie regelmäßig da bei uns und für sie sind manche Sachen wirklich schwierig zu begreifen, nicht? Also schon mehrfach kam sie auf mich zu und gesagt, ja, da habe ich ein Problem, ob ich nun mit ihr beten könne. Ich meine, natürlich habe ich dann gesagt, klar, beten können wir immerhin. Was mich erstaunt hat, ist, dass sie Vertrauen darauf hat, ja, unser Gott könnte ihr helfen bei dieser Sache. Dann eine andere Frau bei uns aus der Gemeinde trifft sich jetzt regelmäßig mit ihr in der Bibel zu lesen und so geht das Stück für Stück voran. Also durchaus, es gibt Berührungspunkte und da sind wir auch herausgefordert, diese Menschen zu erreichen mit dem Evangelium. Da, wo sie in Deutschland sind sowieso und da, wo sie in Indien leben oder in anderen Ländern natürlich auch. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass eure Gemeinde auch da engagiert ist in einem Missionswerk, was sich in Indien insbesondere eben um Kinder kümmert, auch Kindermission betreibt, aber auch Evangelisten ausschickt, die von Haus zu Haus gehen, um dort zu missionieren. Also wenn, dann könnt ihr euch nachher noch erkundigen hier, nicht, wie das Werk da läuft oder da mal näher etwas davon hören. Gut, jetzt war in der Pause eine Frage aufgetaucht bezüglich der Gefährlichkeit von Mandalas. Mandalas sind ja diese Ornamente, die ausgemalt werden im Kindergarten, in der Schule oder die man auch privat kaufen kann. Erst einmal möchte ich ähnlich dazu Stellung beziehen wie gestern zu den Gefahren oder möglichen Gefahren durch okkulte Verwicklungen in der Wirtschaft. Und zwar indem ich sage, dass ich nichts glaube, bisher auch keinen eindeutigen Hinweis darauf habe, der das irgendwie nahelegen würde, dass ich durch das Ausmalen eines Mandalas nun okkult belastet werden würde oder Gott verleugnen würde oder so etwas, das nicht. Nun natürlich mit der Ausnahme, es sei denn, ich mache das bewusst mit der Vorstellung und dem Ziel, jetzt zu meditieren und mich mit Brahman zu vereinen. Dann natürlich kann das auch geistlichen Schaden bei mir ausüben, aber das ist auch unabhängig von den Mandalas. Wenn ich jetzt einfach zu Brahman bete und sage, also erfülle mich und das und ich will jetzt hier von der Erde mich loslösen, wenn ich mich an diesen Gott wende, muss ich natürlich auch damit rechnen, dass dieser Gott oder Götze Einfluss auf mein Leben gewinnt. Das ist ja klar, sagt die Bibel ja auch. Aber wenn ich das jetzt einfach so ausmale im Kindergarten, ich meine, du hast ja im Kindergarten wahrscheinlich auch damit zu tun gehabt, würde... Vor deiner Zeit. Okay. Ja, da war das noch nicht so modern. Ja, jedenfalls in der neueren Zeit, in den letzten Jahren, ist das ja ziemlich modern geworden. Man macht das andauernd. Oder in einigen Kreisen, einigen Kindergärten auch und das durchaus selbst in kirchlichen. Also in Bad Meinberg weiß ich, im kirchlichen Kindergarten, da wird das auch in der Gegenwart noch durchaus praktiziert. Wobei die einige Sachen machen, die mir etwas abstrus erscheinen, so halten sie zum letzten Karneval ein Hexenfest veranstaltet, wo dann die Kinder sich als Hexen verkleiden sollten. Wo ich dann auch die Frage stelle, also ob ich das ja in einem christlichen, also zumindest kirchlichen, evangelischen Kindergarten, muss das denn sein? Wenn man sich schon verkleiden will, dann kann man doch irgendwelche andere Dinge auch nehmen. Aber nun, das ist halt im Augenblick auch ein bisschen in. Nun, ich denke nicht, dass es dadurch eine okkulte Belastung gibt, so ein Mandala auszumalen. Aber ich würde trotzdem, wenn mein Kind im Kindergarten oder in der Schule das macht, mit dem Lehrer Kontakt aufnehmen und darauf hinwirken, das nicht tun zu können, tun zu wollen. Warum? Nun, wenn der Lehrer das macht oder der Erzieher das macht, die Erzieherin das macht, wie die meisten ja vorgeben, weil sie sagen, dadurch werden die Kinder ruhig, sie beruhigen sich und so weiter, Dann ist für mich erstmal die Frage, tun Sie es aus religiösen Motiven oder rein aus pädagogischen Gründen? Wenn Sie es aus pädagogischen Gründen tun, dann kann ich sagen, ja, also Sie gehen jetzt nicht davon aus, dass das Mandala an sich die Kinder ruhig macht, sondern einfach das Ausmalen. Wieso lassen Sie denn nicht einfach hier ein Kaninchen ausmalen oder einen Wald oder eine Blumenwiese oder sowas? Warum muss denn das dann ein Mandala sein? Wenn das durch Malen ruhig wird, warum nicht das? Ist mir lieber. Dann werden die meisten Erzieher mich zwar gucken, manchmal angucken und sagen, also hier, das ist was Blödes, warum denkt ihr denn daran? Aber zumindest die meisten lassen es mit sich reden und würden dann auch sagen, wenn es mir nicht sehr wichtig ist, ja gut, dann kann ich auch was anderes ausmalen lassen. Wenn Sie dann sagen, aus religiösen Gründen, dann würde ich sagen, ja, aber hier, der Kindergarten soll religiös, soll keine Prägung machen, vor allem nicht eine, die gegen meine christliche ist. Also ich will nicht, dass mein Kind eine hinduistische Prägung aufgesetzt ist. Wenn jemand meint, also dass das, weil es ein Mandala ist, besonders wirkt, dann müsste es ja durch den Hinduismus wirken und den Hinduismus will ich ablehnen. Also auch dann würde ich sagen, gut, dann lieber nicht für meine Kinder. Das wären jetzt zwei Gründe, die durchaus auch einsehbar sein können für jemanden, der nicht religiös ist. Die größere Gefahr, die ich als Christ in diesen Mandalas sehe und die sich durchaus auch bestätigt immer wieder, ist, dass Kinder durch das Ausmal dieser Mandalas und anderer Dinge, ich habe vorhin von Buddha-Armbändern gesprochen und so, werden sie offen für die fernöstliche Religiosität. Und selbst wenn sie jetzt nicht daran glauben, könnt ihr heute mal eine Umfrage machen unter Abiturienten. Welches die Religion ist, die sie am meisten, die ihn am meisten imponiert? Ich kann euch jetzt schon sagen, unter Absolventen beim Abitur werdet ihr sehen, die meisten finden den Buddhismus. Interessant ist Buddhismus und das ist ja eine Weiterentwicklung des Hinduismus. Und so werden die Kinder eigentlich durch die scheinbar neutrale Schule schon dahin geprägt. Die meisten Absolventen vom Abitur werden euch sagen, Christentum ist blöd, aber diese verästlichen Sachen wie der Dalai Lama, wie der Buddhismus, das ist doch toll. Friedlich und nett und lieb und Meditation und rein geistig und so weiter. Nicht? Das ist toll. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch in deiner Schulzeit, wie das da gewesen war? Weißt du nicht mehr so genau. Ja, das ist dann sowieso was anderes, ja. Genau, da würde ich das auch nicht erwarten. Nicht? Ja, okay. Jedenfalls eine große Art von Schülern haben das. Und woher kommt das? Das kommt durch eine sukzessive Prägung. Die Kinder malen so etwas und in dem Moment haben sie vielleicht keine besondere Verbindung. Aber sie werden älter und dann lesen sie, aha, dieses, was ich damals gemacht habe, und das war ja so schön, dieses Ausmalen, diese Bilder, und ich habe sie ja noch, erinnere mich am Kindergarten, oh, das habe ich gemalt mit 5 Jahren und so, nicht? Das war doch toll. Und dann merken sie, oh, das ist ja hinduistisch, das ist ja buddhistisch, aber das war doch gut. Und so kommt mit der Zeit eine vollkommen positive Verbindung, positive Assoziation mit diesen fernöstlichen Religionen. Und das führt automatisch dazu, dass die Kinder, wenn sie älter werden, sich auch der Religiosität dieser fernöstlichen Religion öffnen und da hineinschlittern. So würde ich sagen, ist das, dieses Ausmalen, wenn ich das mal so ein bisschen salopp vergleiche, eine Art Einstiegsdroge. Die Einstiegsdroge an sich muss noch nicht gefährlich sein. Wie mal, wenn ein Kind da auf dem Schulhof anfängt, eine Zigarette zu paffen, das ist erstmal, stirbt das Kind nicht davon. Das hat auch noch keinen großen Lungenschaden, da passiert erstmal noch relativ wenig. Aber die große Gefahr besteht darin, dass es dann dazu einsteigt, immer mehr diese Dinge zu machen, weil es irgendwelche positiven Erfahrungen damit verbindet. Und dann von den Zigaretten zu was weiß ich, dem Haschisch und vom Drogen und was weiß ich, kommt immer tiefer hinein. Und so ähnlich gibt es auch eine geistige Verführung, geistliche Verführung, und die findet gerade dadurch statt. Die Kinder bekommen positive Assoziationen und das wird ihnen vermittelt in erster Linie im nichtchristlichen Bereich. Manche Kindergärten werden heute dann Traumfänger gebastelt. Warum solch ein Unsinn? Warum könnte man nicht irgendwas anderes basteln? Traumfänger gibt es ja ursprünglich von den Eingeborenen Australiens, den Aborigines, oder gibt es auch von den Indianern. Und Traumfänger sollen dazu da sein, eben, das sind so Dinger, so meistens runde Kreise, dann sind da drin irgendwelche Häute, ursprünglich aufgeführt. Die sollen tatsächlich dazu sein, Träume, die Götter senden, einzufangen. Und dass sie dann zu mir sprechen. Wird im Kindergarten gebastelt. Wo ich mich auch frage, was soll dieses Zeug? Da merken wir, das ist typisch diese esoterische Vermischung aller Religionen, die dann auch das Denken der Menschen prägt. Und wir müssen uns gar nicht wundern, dass viele junge Menschen heute diese Überzeugungen haben. Die wurden seit Kindheit an darin erzogen. Denn es ist ja eine vollkommene Illusion, habe ich auch gestern schon gesagt, zu meinen, dass die Leute im Kindergarten, in der Schule neutral erzogen würden. Das ist doch ein vollkommener Quatsch. Werden sie nicht. Sie werden erzogen überwiegend mit einer gewissen esoterischen Überzeugung, in der Buddhismus, Hinduismus, indianische Religion sehr starke Elemente bilden, aber Christentum fast nicht vorkommt. Es sei denn, ihr habt das vielleicht auch im Kloster gestern gesehen, da war ja eine ganze Auslage nur von der heiligen Hildegard von Bingen und ihrer Kräutermedizin und ihrer Meditation. Ne? Also dabei ist dieser Hildegard von Bingen ist eigentlich im christlichen Bereich hat nichts zu sagen, aber die ist so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen mystisch, so ein bisschen Meditation, also die kann auch noch mit aufgenommen werden. Aber das Blut Jesu, der Opfertod Jesu, also sowas altmodisch, das brauchen wir ja nicht. Ne? Nein. Also da, wo wir ein bisschen meditieren können, über irgendeinen Heiligen, das geht ja noch, aber der andere brauchen wir nicht. Und insofern würde ich sagen, Mandalas lehne ich trotzdem ab, aufgrund dieses Verführungseffektes, den es auf die Kinder hat. Wenn ein Kindergärtner malen will, dann soll er doch malen. Es gibt auch so viele Sachen zum Ausmalen. Unsere Kinder haben lauter Malbücher, da werden sie auch ruhig, wenn sie dabei malen, ist doch ganz klar. Das hat aber nichts mit irgendwelchen spirituellen Sachen zu tun, sondern weil sie sich darauf konzentrieren, irgendwelche kleinen Flächen auszumalen. Das ist ja auch kein Problem, kann man ja benutzen, pädagogisch. Aber warum bitte sehr Mandala?
Ja. Die andere Stufe, was ich bei der Kur erlebe, diese Entspannungsübung.
Ja.
Genauso. Also da kann ich gut mit diesem beim Aufgehen Entspannung, weil ich mir Entspannung denke, alles gut geht. Oder ich stelle mir einfach Jesus dann vor,
ja.
Da kommt plötzlich auch der Gedanke, dass man plötzlich ein Mantra spricht.
Ne? Ja. Genau.
Aber da fand ich auch mal, dass ich, das war vielleicht ein Deshalb, aber das tun die sich vorstellen, die man plötzlich gemacht hat.
Ja, genau. Und dann merkt man.
In einer BFA-Klinik.
Ja. Es ist heute weit verbreitet, wo wir merken, da überall kommen diese religiösen Einflüsse hinein und meistens diese fernöstlichen. Also eigentlich sollte uns das aufhorchen lassen. Und da müssen wir wirklich einen Trennungsstrich ziehen und sagen: Nee, das geht nicht. Ich kann nicht über einen hinduistischen Gottesnamen meditieren. Das ist vollkommen absurd für mich als Christ. Vollkommen falsch. Eigentlich, und das möchte ich hier auch was sagen, Meditation ist gut.
Ja, aber ich
ich habe das bewusst jetzt etwas provokativ gesagt, hoffe, dass einigen sich dabei die Nackenhaare aufstellen und sagen, das geht wohl. Was? Bibelschule, Meditation ist gut, das gibt es doch wohl nicht. Jetzt erkläre ich das auch gleich dabei. Ich meine Meditation im biblischen Sinne. Ich meine, ich habe auch manche Ungläubige versucht, schon damit zu überraschen, einfach ihnen deutlich zu machen, wir sind ja nicht nur überall gegen. Es kommt nämlich bei Meditation einfach darauf an, worüber ich meditiere. Denn wenn ich zum Beispiel in den Psalm oder bei Josua lese, da ist das Wort, also dein Wort, ich denke Tag und Nacht über dein Wort nach und so, das ist Meditation. Stille Zeit ist eigentlich eine Art von Meditation. Ich versuche intensiv mich prägen zu lassen durch ein bestimmtes Wort Gottes. Jetzt müssen wir natürlich sagen, das Wort Meditation ist uns anstößig, weil das ja mehr fernöstlich ist. Im Grunde genommen ist aber die Art und Weise, das heißt, das, was ich tue, materiell dasselbe, was ein Hindu tut, nur der tut das mit einem anderen Inhalt. Meditation, könnte ich sagen, ist dasselbe, als wenn ich sage Gebet. Ich bete, ein Hindu betet. Aber der wesentliche Unterschied ist, was ich bete und zu wem ich bete. Und so auch bei Meditation. Übrigens, tatsächlich in der christlichen Tradition gab es Meditation bis in die Gegenwart hinein. Nur man nannte es anders, man nannte es Kontemplation im Unterschied dazu. Und Kontemplation bedeutet die bewusste Ausrichtung auf Gott allein und alles andere ausblenden. Und das kann hilfreich sein. Sagen wir mal, ihr zieht euch zurück in euer Zimmer, euer stilles Kämmerlein, wie Jesus das ja auch sagt, und da schaut ihr euch einen Bibelvers an. Ihr lest ihn immer wieder durch, denkt darüber nach, versucht auf Gott zu hören. Das ist eine Art Meditation, nur hier bewusst auf Gott ausgerichtet. Ihr wollt euch von Gott prägen lassen. Und dasselbe tut ein Hindu, nur eben öffnet er sich irgendeinem hinduistischen Gott und versucht mit bestimmten Methoden, sich von dem prägen zu lassen. Die Methode, auf Gott zu hören, also sagen wir bewusst sich Gott auszusetzen, das ist kein Problem. Aber das Problem ist, welchem Gott und mit welchen Mitteln ich versuche, diesen Gott in mir wirken zu lassen. Und da müssen wir deutlich einen Trennungsstrich ziehen, müssen sagen, hinduistische, buddhistische Meditationspraktiken müssen wir deutlich ablehnen. Aber uns von Gottes Wort prägen zu lassen, oder eben auch mich mal, sagen wir mal, in einem Wald spazieren, bewusst jetzt mal sich vorzunehmen, jetzt will ich Gott dankbar sein für die Natur, die er geschaffen hat. Nicht in der Natur zu sehen, nicht so eine falsche Religiosität, in der Natur ist Gott. Aber setzt euch auf eine Blumenwiese, schaut euch mal ganz genau eine Blüte an und sagt, danke Gott Jesus, wie toll du das gemacht hast und diese Blüte und so und dann wirklich dankbar dafür zu werden. Das kann uns helfen, eine Perspektive auf Gott zu gewinnen. Oder wenn wir beispielsweise an die Verklärung denken, Jesus und die Jünger, das war auch so eine Art, alles auf der Welt war denen plötzlich egal. Die haben nicht mehr an die Sorgen gedacht, an die Verfolgung gedacht, gar nicht mehr, nur noch, da steht dann ja dieser tolle Vers, die sahen nichts mehr außer Jesus allein. Das ist so eine Art Meditation, sich nur darauf zu konzentrieren, sich davon prägen zu lassen. Sich von etwas prägen zu lassen, ist nicht das Problem. Aber es kommt darauf an, von was. Ja, da waren wir.
Ich denke, dass ich irgendwie von meiner Vorstellung her fühle ich das noch anders.
Ja.
Also bei Meditation ist es doch häufig so, dass es dahin geht, dass mein Bewusstsein irgendwo ausgeschaltet, zurückgestellt wird.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das so bei Gott ist. Wenn mich Gottes Wort trägt, dann bin ich immer selbst mit meinem Denken und
Okay.
Verstand
Also, ja, zum Teil ist das richtig. Also, das ist ein wichtiger Hinweis dabei. Das ist allerdings, hängt damit zusammen, es gibt in Indien verschiedene Stufen der Meditation, die werde ich noch erwähnen. Und dieses vollkommen sich preisgeben und aufgeben, das ist das Ergebnis einer höheren Stufe der Meditation, die auch mit den Erlösungsvorstellungen zu tun hat. Ein Hindu hat ein vollkommen anderes Menschenbild und ein anderes Erlösungsbild. Und deshalb muss er seine Persönlichkeit auflösen. Das hat also mit der Erlösung zu tun, das hat nicht mit der Meditation zu tun. Die niedrigen Stufen der Meditation, auch bei einem Hindu, auch bei einem Buddhisten, sind bei vollem Bewusstsein. Das Endziel ist, das Bewusstsein auszustellen. Das hängt aber damit zusammen, weil er ja eigentlich keine Individualität hat, nach seiner Vorstellung. Sondern weil das alles nur Wahnvorstellungen sind. Und die müssen ausgeschaltet werden. Das heißt, das Ziel, was er mit Meditation betreibt, ist ein anderes, was ich habe. Ich sage, ich will mich prägen lassen von den Gedanken Gottes und setze mich intensiv auseinander. Zum Beispiel auch, indem ich Bibelverse auswendig lerne. Ich habe das früher häufiger gemacht, jetzt auch noch ab und zu. Ich gehe draußen spazieren und lerne dabei Bibelverse auswendig. Da lasse ich mich prägen, nicht? Davon bewusst, durchaus im Sinne der Bibel. Da ist aber das Ziel, mein Ziel ist ein anderes. Der Hindu betreibt Meditation, um sich auszustalten. Ich betreibe Meditation, um mich von Gott prägen zu lassen. Und insofern, diesen Unterschied müssen wir natürlich deutlich wahrnehmen. Nicht, dass jemand das missversteht, dass ich jetzt sage, ich versuche jetzt nicht mehr ich selbst zu sein und dann irgendwelche Kräfte in mir wirken zu lassen. Das nicht. Das ist auch keine christliche Art und Weise des Umgangs. Nein, sondern bewusst, was ich meine, ist, die Umwelt auszuschalten, soweit wie möglich, um mich besser auf das Wort Gottes oder Gott konzentrieren zu können. Das meine ich, wenn ich das damit vergleiche.
Das ist mir die Schwierigkeit, wenn ich den gleichen Begriff,
ja,
für zwei Dinge benutze, die irgendwo von Menschen mit verschiedenen Inhalten.
Vollkommen richtig. Deshalb, wenn ich mir näher in einem Gespräch bin, mache ich meistens auch den Unterschied und benutze dieses ältere christliche Wort der Kontemplation, weil das ist das, was mir eigentlich ankommt, um zu sagen, da ist ein Unterschied. Ich habe das jetzt etwas provokativ gesagt, ja bewusst, um euch sozusagen dabei etwas zum Zuhören zu bewegen und auch um zu zeigen, dass wir, wenn wir mit einem Esoteriker sprechen, ihm ja auch etwas Positives anbieten können. Also wir können jetzt nicht nur sagen, Meditation ist falsch, sondern wir können sagen, ja, also eigentlich sich prägen zu lassen, mal ganz bewusst seinen Geist auch prägen zu lassen, ist gut, aber es kommt drauf an, von wem und wodurch. Und dann biete ich das Christliche an und sage, ja, wenn, dann lass dich doch von Gott prägen. Der hat die Welt geschaffen, der weiß am besten, was für dich gut ist, der hat auch die absolute Wahrheit in seinem Wort gegeben, lass dich doch dadurch prägen. Als durch irgendeinen hergelaufenen indischen Gott, den du nicht mal kennst. Nicht? Also so ihr auf dieser Ebene. Ich hoffe, ihr merkt, ich will einfach versuchen, dass wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, Indern, wie auch Esoterikern hier, dass wir nicht nur ihn verbieten, sondern ihnen auch auf ihrer Denkebene sagen können, was ist die Alternative, die Gott dafür bietet. Aber natürlich, indische Meditation mit dem Ziel der Persönlichkeitsauflösung kann nicht christliches Ziel sein. Ja. Gut, also wir waren jetzt stehen geblieben bei den Heiligen Schriften der Inder, insbesondere bei dem sogenannten Ramayana. Das Ramayana ist eine relativ lange Abhandlung in einem Kampf zwischen Gut und Böse. Es gilt als Lehrbeispiel für ein tugendhaftes Leben. Also es sind Vorbilder. Bitte? Ja, ja, also Purana ist vollkommen richtig. Das Purana ist wieder eine Überbezeichnung für verschiedene Schriften und einer dieser Schriften sind das Ramayana. Also wir könnten so sagen, ich meine, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar, wir könnten sagen, die Bibel, ne? Das ist jetzt für uns ein Überbegriff. Im katholischen Sinne gibt es ja noch dann die Dogmen und der Kirche und so weiter, dann sagen wir die Bibel und die Bibel unterteilen wir nach Neuen und Alten Testament, dann sagen wir, naja, das eine sind die Propheten und das andere sind die Weisheitsschriften und so, so wird das hier auch unterschieden. Also die Überbegriffe sind jetzt die Puranas, eine der späten indischen Schriften und Gruppe, also eine große Gruppe davon in diesen Puranas ist das Ramayana, das Ramayana-Epos. Also, das als Vorbild für ein tugendhaftes Leben, da werden zuerst die Personen dargestellt wie Tochter, Sohn, Frau, Mutter, Freundin und so weiter in verschiedenen Rollen der Götter. Und dann wird gezeigt, wie verhält man sich im Idealfall in dieser Rolle. Und das Ganze wird nur etwas schwierig dadurch, dass eben dabei Menschen und Götter vermischt auftreten. Und die Hauptrolle dabei nimmt der Prinz Rama ein. Es gibt auch übrigens die Ramaiten, so nennen die sich, das heißt die Inder, die insbesondere diesen Rama verehren. Also Rama hat jetzt nichts mit Margarine zu tun, ne? Das ist also Rama, ein Gott. Und dieser Prinz Rama, der soll nun einen 10-köpfigen Dämonenkönig in Sri Lanka töten. wir merken natürlich, das ist alles hier nicht Grimms Märchen oder so, aber das ist halt, davon geht man aus, und die Inder gehen davon aus, dass es wirklich so passiert, nicht? Also irgendwie, weil die Welt ist ja alles etwas unwirklich. Nun ist es so, Rama soll seinem Vater auf den Thron folgen, die Mutter seines Stiefbruders zwingt den König, Rama für 14 Jahre in die Welt zu verbannen. Kurz zusammengefasst. Als moralisches Vorbild, weil er ja Sohn ist, gehorcht er seinem Vater auch, obwohl es ja eigentlich negativ ist. Er ist seinen Eltern zu Gehorsam verpflichtet. Mit ihm geht auch seine Frau Sita, die das Modell weiblicher Hingabe ist. Weil im Hinduismus ist klar, eine Frau muss sich den Männern unterordnen, und zwar wesentlich weiter, als das im christlichen Bereich der Fall ist. Kurze Einfügung hier wieder. Ihr wisst ja, es gab früher die Witwenverbrennung, bis die Engländer das verboten haben. Die meisten Witwen haben das sogar freiwillig getan. Das ist für uns nicht schwer vorstellbar. Wir denken immer, oh, die Armen, so, ihr kennt vielleicht 80 Tage um die Welt, nicht? Von Jules Verne, da sind sie dann ja auch mal in Indien, dann ist eine Prinzessin, nicht? Die soll da verbrannt werden mit Gewalt und dann befreien sie die. Das ist eher westliche Fantasievorstellung. Es gab das natürlich schon, dass Leute nicht sterben wollten, aber ihr müsst jetzt vorstellen, die meisten Inder gehen davon aus, ich muss mich nach den göttlichen Ordnungen richten und ich werde ja sowieso wieder geboren. Deshalb hängen sie nicht so stark an dem jetzigen Leben. Also wenn ich jetzt sterbe, das gehört ja dazu, und jetzt, wenn ich jetzt mich hingebe, ist das sogar ein Beweis dafür, dass ich besonders bereit bin, mich den Göttern zu opfern. Also das war, viele haben das freiwillig getan, haben vorher ein bisschen berauschende Getränke getrunken, damit das nicht so schmerzhaft ist, aber sind dann selbst mit, natürlich auch ein bisschen sozialer Druck, spielt aber eine Rolle, nicht alle anderen erwarten das ja von dir, mit auf den Scheiterhaufen gesprungen oder haben sich dann draufgesetzt, um dann mit lebendig verbrannt zu werden. Heute ist das weitgehend verboten, gibt noch einzige wenige Fälle, wo das eben praktiziert wird, aber das ist eigentlich verboten offiziell. Generell ist es so, die Frau gilt pauschal weniger. Die Frauen kommen in der Erlösungsvorstellung der Hindus auch kaum vor. Eine Frau soll einfach eine gute Frau sein. Und das ist ihre Aufgabe, und dann wird sie im nächsten Leben auf einer höheren Stufe wiedergeboren. Dabei kommen wir jetzt auch schon wieder, ihr merkt, da hängt so vieles miteinander zusammen. Ich fange irgendwo an und dann kommt das nächste dabei. Jetzt sind wir bei der hinduistischen Vorstellung des menschlichen Lebens. Der Mensch lebt nicht einmalig, sondern er wird ständig wieder von neuem geboren. Und das nicht, wie wir das vorstellen, innerlich von neuem geboren. Deshalb das große Problem, wenn ihr sagt, ich bin von neuem geboren, das ist für einen Hindu was vollkommen anderes als für euch. Ihr werdet einfach in verschiedenen Formen wieder auf der Erde reinkarniert. Reinkarnation nennt man das ja auch. Also wieder ins Fleisch kommen, genau zu Deutsch übersetzt. Ich werde wieder auf der Erde geboren. Und ich werde so lange wieder geboren, bis ich, nach hinduistischer Auffassung, mich vereine mit dem All-Einen. Und das All-Eine ist Brahma. Brahma ist der Kosmos, ist der Urgrund allen Seins. Ist das, aus dem alles entstanden ist und in dem alles wieder zurückschwingen wird. Das ist Brahma. Übrigens, Problem ist dann, wenn solche, diese ganzen großen kosmischen Zeitläufe nach 4 Milliarden Jahren, Billiarden Jahren abgelaufen sind, dann kommt aus Brahma wieder die ganze Erde hervor, und dann wird selbst der erleuchtet ist, wird wieder Lebewesen auf der Erde und geht dann wieder irgendwann mal zu Brahma über. Also das heißt, das Ganze ist dann endlos, aber wenigstens ein paar Milliarden Jahre kann ich dann in Brahma mich ausruhen und bin dann eins. Hinduisten vergleichen das damit, sie sagen, das ist so wie der Tropfen, der ins Meer fällt. Du bist der Tropfen und das Meer ist Brahma. Brahma. Brahma ist alles. Brahma ist auch verwandt wiederum mit Brahman. Und Brahman, Brahma ist der Gott, Brahman ist dieses All-Eine. Und Brahman und Brahma und Brahmanen, das ist alles eng zusammen. Brahmanen ist die höchste Kaste. Brahman ist der Schöpfergott. Brahman ist das All-Eine. Brahma ist der Schöpfergott. Also alles die höchsten Ebenen, da im Spirituellen sind es Brahman, Brahman und so weiter. Das ist also alles derselbe Wortstamm. Also, ich werde immer wieder geboren. Jetzt ist die Frage, als was werde ich wieder geboren und wer bestimmt das? Nun, es ist so, da gibt es eine Art kosmisches Gesetz. Über das entscheidet keiner. Es ist sozusagen wie automatisch. Ich sterbe und dann wird automatisch wie von einem Computer gleich berechnet, oh, zack, 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 das ist dein neues Karma und mit dem bist du wieder geboren. Nicht zwangsläufig, es gibt auch einen Abwärtsweg. Also es kann auch sein, du entwickelst dich jetzt mal 10 Millionen Jahre aufwärts und dann Pech gehabt, falsch gehandelt, jetzt geht es wieder bergab. Gibt's auch. Und es gibt auch große Sprünge dazwischen, nicht mal, je nachdem wie du gehandelt hast. Denn dafür wichtig ist das Karma. Das Karma ist eine Art kosmisches Grundgesetz. das Karma legt fest, in welcher Form du wiedergeboren wirst. Und du wirst mit dem Karma wiedergeboren. Also das Karma ist irgendwie in dir. Und das Karma ist eine Art Buch, was alles aufzeichnet, was du bisher erlebt und getan hast. Jetzt dürfen wir uns das aber nicht vorstellen, dass du wiedergeboren wirst, auch mit irgendeiner Individualität. Ist ja vollkommen klar. Wenn du, wie manche Hinder annehmen, auch als Pflanze wiedergeboren sein kannst, dann möchte ich dich mal bitten, wie willst du dich denn erinnern an dein Leben, meinetwegen als Gänseblümchen? Meine, ja, kannst du jetzt sagen, ich war glücklich als Gänseblümchen? Ja, wie ist man glücklich als Gänseblümchen? Wie war das, als du von unserer Ziege aufgefressen worden bist oder so? Ja, schwer nachzuvollziehen. Deshalb, Brahman ist keine Individualität. Ich meine, das Wesen des Menschen ist keine Individualität. Das, was wiedergeboren wird, bist nicht du als Person. Nicht mit deinen Eigenschaften, mit deinen Gefühlen. Das ist eben nur dieser Teil des ewigen Brahman mit dem Karma. Das ist das, was wiedergeboren wird. Also keine Individualität. Auch nicht als Frau oder als Mann oder mit Gefühlen oder Eigenschaften. Nichts davon. Das ist alles nur vordergründig, Illusion. Das, was bleibt, ist nur dieser Teil des Brahman, dieses Allewigen. Man spricht auch von Brahman, dem Allewigen, und dieser Teil Brahmans in dir ist Atman. Atman ist der Teil, ja, ihr merkt jetzt, das wird alles ziemlich unübersichtlich, aber der Hinduismus ist vollkommen unübersichtlich. Also, viel einfacher, ja. Ja. Viel einfacher. Also, und wie gesagt, wir kratzen jetzt nur so ein bisschen daran, aber ich werde euch wahrscheinlich am Ende des Hinduismus vollkommen durcheinander gebracht haben. Ich merke, ich schaffe das schon. Brahman ist das Alleine, die Schwingung des Universums und so weiter, das Alleine. Atman ist ein kleines Tröpfchen, dieses Brahman, im Menschen. Das ist das, was wiedergeboren wird. Und je nachdem, wie sich dieses Atman verhält im Leben, wird es auf einer höheren Stufe, also etwas näher an Brahman, oder etwas weiter entfernt von ihm wiedergeboren. Die Hindus sind sich jetzt auch nicht ganz einig, als was man wiedergeboren werden kann. Manche Hindus sagen, man kann sogar als unbelebte Materie wiedergeboren werden, als Stein oder so, auf einer ziemlich niedrigen Ebene. Für mich ist es ein bisschen problematisch, sich vorzustellen, ja, was macht man denn als Stein? Wie stirbt man denn als Stein? Weil irgendwie muss man ja auch wieder rauskommen dabei. Als Stein, ne? Ja. Ja, ich meine, zum Beispiel kannst du dich bemühen, dass du nicht jemanden an den Fuß stößt oder so, ne? Oder eine Lawine auslöst oder dass du jetzt, wenn du in ein Haus gebaut bist, ordentlich hältst hier, ne? Oder, ja, also mit den unbelebten Materien ist es schwierig, ne? Aber dann gibt es ja auch, und da sind sich die meisten Hindus einig, also manche Hindus sagen auch, man kann nicht als das wiedergeboren werden, aber die meisten Hindus sagen, man kann als Tier wiedergeboren werden. Einige sagen, man kann auch als Pflanze wiedergeboren werden. Aber ganz einig sind sich bei Tieren. Also als Tiere kann man wiedergeboren werden, deshalb ja auch die Heiligung der Ratten zum Beispiel. Nicht? Weil man davon ausgeht, das könnte jetzt meine Großmutter sein oder was weiß ich. Und wenn du die erschlägst, das ist ja nun nicht menschenfreundlich oder tierfreundlich oder brahmanfreundlich, wenn du da einfach irgendwann tötest, das kann dein Karma verschlechtern. Also wenn du dich gegenüber den lebenden Wesen negativ verhältst, dann verschlechtert das dein Karma und dann wirst du in deinem nächsten Leben auf einer niedrigeren Stufe wiedergeboren. Und wenn du dich da nicht entsprechend der Gesetze des Karma verhältst, dann wirst du wieder niedriger geboren und wieder niedriger, bis du dich mit dir überlegst und wieder aufwärts kommst. Generell ist es so, dass die unbelebte Materie an der untersten Stufe stehen, dann kommen Pflanzen, dann kommen Tiere, dann kommen Menschen und dann kannst du auch wiedergeboren werden als Gott. Und die Götter werden aber auch wiedergeboren. Weil die Götter sind auch noch nicht erleuchtet bis zum Ende. Sondern erleuchtet bist du ja erst, wenn du eins mit Brahman bist. Und die Götter sind das auch noch nicht. Die sind nur auf einer höheren Stufe wiedergeboren. Deshalb werden auch die Götter wiedergeboren. Und das macht das Ganze noch komplizierter. Das war ja Ausgangspunkt beim Ramayana und dem Rama. Diese Götter, die hier genannt werden, sind auch wieder Reinkarnationen von anderen Göttern. Wenn ihr dann jetzt die Göttergeschichten lest, dann lest ihr da von Vishnu zum Beispiel. Und dann liest ihr von Rama und dann liest ihr von Krishna. Aber beispielsweise Krishna ist eine Reinkarnation von Vishnu. Also Krishna und Vishnu ist eigentlich dasselbe, nur in verschiedenen Formen. Das macht das Ganze natürlich für uns vollkommen unübersichtlich. Dann sagst du jetzt, der Gott begegnet dem und der taucht später nochmal auf und das sind dieselben, nur mit anderen Namen und in anderen Aufgaben. Ne?
Dürfen wir auch keine Tiere und Pflanzen essen von der Logik her?
vom Prinzip her richtig. Es gibt auch einige Hindus, die das bis ins Extrem durchführen. Zum Beispiel die Jainas sind das, eine besondere Gruppe in Indien. Die laufen mit einem Mundschutz herum und mit einem kleinen Handfeger. Da fegen sie die Insekten vor dem Weg erstmal weg, wenn sie da langlaufen. Und der Mundschutz, damit du nicht zufälligerweise eine Fliege verschluckst oder so. Ja. Allerdings sind das welche, die sagen, dass die Pflanzen keine Reinkarnation sind, deshalb die Pflanzen dürfen sie essen. Ja. Das gibt es also durchaus. Und allerdings muss man sagen, wenn wir die jetzt vollkommen schockieren wollten, die Jainas, dann müssten wir sagen, ihr seid ja noch nicht konsequent genug, denn Tiere sind ja noch kleiner als ihr. Die seht, was mit den Bakterien, sind ja auch Tiere. Ne? Also wenn du jetzt auch eine Lungenentzündung hast, bitte gar keine Antibiotika nehmen, denn du willst doch wohl nicht diese armen Lebewesen in dir, das könnten doch auch sehen sein, töten. Ne? Ja, ich meine, gut, was machst du dann? Dann stirbst du besser an der Lungenentzündung. Ja, dann hast du immerhin einigen Millionen Bakterien das Überleben gesichert für ein paar Tage. Ne? Ja, da merkt man natürlich, ist eine Inkonsequenz, das lag einfach daran, weil die alten Inder natürlich nichts von Bakterien und Viren wussten. Deshalb waren die kleinsten Tiere waren die Insekten und vor denen konnte man sich schützen mit einem Mundschutz. Aber die Bakterien, die tötest du automatisch. Dein Körper tötet durch die weißen Blutkörperchen tagtäglich Hunderte von Bakterien, Viren und so weiter, die in sich in einer Blutbahn aufhalten oder hineinkommen durch die Atmung, durch die Nahrung und so weiter. Und die werden natürlich getötet, nicht? Problem, ja. Na gut, müsste es eine neue Offenbarung geben, jetzt dürfte es dann keine Seelen in Bakterien geben.
Ist das für normalen Hindu dann auch möglich, als Gott wiedergeboren zu werden?
Ja. Ja, das ist sogar normal. Jeder Hindu hofft darauf, als Gott wiedergeboren zu werden. Und hier ist ein weiteres Problem für das Gespräch mit dem Hindu. Jetzt sagst du, Jesus ist der Sohn Gottes. Ja, kein Problem. Ja gut, der ist jetzt halt Sohn Gottes, der ist auf einer höheren Stufe reinkarniert. Ja, und dann sagst du, der ist aber Gott. Und dann denkst du, oh, jetzt muss der erschaudern, das ist ja was ganz Besonderes. Kein Problem, ja. Es gibt ja, wie gesagt, ein paar Millionen Götter. Dann ist das halt einer von denen, ja gut, der hat es halt geschafft jetzt. Ne? Jesus war so gut, der ist jetzt auf einer höheren Stufe, ist Gott geworden. Aber an der Endstufe ist das immer noch nicht. Und dann versuchst du ihn besonders zu beeindrucken und sagst ja, ich bin ein Kind Gottes. Na ja, das ruft schon ein bisschen Anerkennung hervor, du hast also schon ein bisschen weitergebracht. Und es gibt Hindus, die werden Christen in der irrtümlichen Vorstellung dann eine Abkürzung durch die Reinkarnation zu nehmen, weil sie jetzt direkte Kinder Gottes sind und jetzt können sie in der nächsten Stufe als Gott wiedergeboren werden. Aber das müssen wir denen natürlich auch erklären. Wir müssen erklären, dass unsere Vorstellung von Gott eine total andere ist als bei einem Inder, der meint eben, dass die Götter auch nur eine Form der Inkarnation, Reinkarnation sind. Und da merken wir, es gibt alle möglichen Fallstricke, ne? Du erzählst von Gott, der versteht was vollkommen anderes. Du sagst, du bist ein Kind Gottes, er versteht was vollkommen anderes darunter. Er sagt, Jesus ist Gott, was vollkommen anderes versteht er darunter. Wir müssen viele dieser Worte erst definieren, genau erklären, was wir damit meinen. Sonst gehen wir die Gefahr ein, dass ein Hindu Christ wird, an sich Hindu bleibt und nur Jesus will, dazu brauchen will, etwas weiter in der Reinkarnation voranzukommen. Und das hilft natürlich eigentlich nichts. Und dadurch gibt es keine Erlösung, dadurch wird er auch nicht wirklich Christ. Aber ich kann der Illusion verfallen, dass das der Fall ist. Und darauf muss ich eben genau achten. Also ihr merkt, das Ganze ist hier relativ komplex dabei. Ja, dann wollen wir andersweise noch ein bisschen komplizierter zu machen. Schließlich wird Sita, die vollkommene Gattin, als Vorbild aller Frauen, also die Frau sich unterordnen. Übrigens auch in der Rangordnung ist es so, dass eine Frau natürlich eine niedrige Wiedergeburt ist als ein Mann. Also als Empfehlung für euch als Frau, nicht, wenn ihr Hindus werden wollt, ihr müsst in eurer nächsten Reinkarnation erstmal ein Mann werden. Nicht? Und dann ein Mann an einer niedrigen Kaste und dann an einer höheren Kaste und noch einer höheren Kaste und dann als Mann könnt ihr irgendwann Gott werden, aber als Frau müsst ihr erst noch mal ein paar Schritte hier, ein paar Durchgänge auf der Erde hinter euch bringen. Nicht? Ja, so ist das halt. Das ist halt so festgelegt. Nicht? Warum das so ist, tja, das kann keiner sagen. Ja, ja, genau, das gab es durchaus. Allerdings muss man sagen, erstens ist das eine Ausnahme, zweitens ist das nur möglich, nachdem Indien eben eine Demokratie im westlichen Sinne geworden ist. Denn die Frau Indira Gandhi beispielsweise hat das ja nicht getan aus hinduistischen Motiven, sondern erstmal, weil sie natürlich mit Mahatma Gandhi verwandt gewesen war, also daher ein gewisses Prestige gehabt hat. Und weil es ein säkulares Amt gewesen ist. Die Inder unterscheiden auch sehr stark zwischen säkularen Verantwortungen und geistigen Stellungen. Es kann beispielsweise sein, dass jemand von einer niedrigen Kaste Angestellter, von einer höheren Kaste Angestellter ist von einer niedrigen Kaste. Ein Brahmane, der jetzt nicht genug zu essen hat, wird Angestellter von einer niedrigen Kaste. Der arbeitet dort auch, um sein Geld zu verdienen. Aber sobald die den Betrieb verlassen, hat er mit seinem Chef nichts mehr zu tun und verachtet den. Der ist auf einer niedrigen Kaste. Wenn die auf den Bürgersteig zusammengehen, der würde dem nicht grüßen, nichts tun, denn der steht weit über ihn, obwohl er nur sein Angestellter ist. Das heißt, es wird deutlich unterschieden zwischen wirtschaftlich-beruflichem Leben und den eigentlichen spirituellen Stellungen, die man zueinander hat. Und deshalb bedeutet das, wenn eine Frau im Staat ein hohes Amt hat, bedeutet das geistlich oder für die Wiedergeburt nichts. Auch das ist für uns schwer verstehbar, weil für uns bedeutet das öffentliche Leben eine Art Prestige, das ist doch das Eigentliche, für ihn dann nicht. Dieses vordergründige Geld verdienen, das ist doch nur Umgehen mit der Materie. Das ist doch nur diese Illusion der Materie, die da ist, der wir nachlaufen. Das ist doch nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist das Geistliche in uns. Und das legt fest, auf welcher Stufe der Reinkarnation wir sind. Übrigens noch ein Problem, auch als Gesprächseinstieg für einen Hindu, ist sehr hilfreich, auch den Gedanken sich vor Augen zu führen, kein Hindu kann sich an seine früheren Reinkarnationen erinnern. Manche westliche Esoteriker, da gibt es ja so Hobby-Reinkarnationstherapien, nicht? Also so Meditationstherapien, du lässt dich hypnotisieren und dann erinnerst du dich plötzlich, dass du in deinem letzten Leben Nofretete gewesen warst oder Alexander der Große oder so etwas. Interessanterweise meistens die Leute, die sich zurückerinnern, waren irgendwelche wichtigen Personen, nicht? Oder am Höfen irgendwelche wichtigen Personen. Also die müssen wohl alle früher Könige gewesen sein. Also das gibt es im Hinduismus eigentlich nicht. Ich meine, kaum einer von denen, wo ich mich erinnere, hat sich erinnert, dass er mal als Ratte wiedergeboren worden ist oder so. Nicht? Also ich wüsste jetzt keinen Fall. Es gibt ja von Stevenson ein Buch, wo dann viele solche Reinkarnationen untersucht werden. Auf jeden Fall, die können sich aber alle nur erinnern, auch nur unter Suggestion, unter Hypnose. Das wäre jetzt eine medizinisch wichtige Frage, was passiert da eigentlich unter Hypnose? Auf die kann ich jetzt nicht eingehen, die führt uns zu weit, auch wenn sie interessant wäre. Auf jeden Fall, in Indien gibt es das nicht. Kein Hindu kann sich daran erinnern, wie er früher wiedergeboren worden ist. Und das macht es für Hindu auch sehr schwer. Denn jetzt weiß auch kein Hindu, was habe ich in meinem letzten Leben falsch gemacht und kann es jetzt besser tun in dieser Hinsicht. Du weißt auch nicht, warum bist du jetzt in der niedrigen Kaste. Das ist einfach so gegeben. Du bist auf einer niedrigen, das ist das Karma, das ist so. Du kannst jetzt aber nicht dich erinnern, dass du in deinem letzten Leben solch ein Schwein warst, dass du jetzt nun hier so wiedergeboren werden musstest. Weißt du nicht. Und das ist natürlich auch ein Problem. Du hast ja auch kein Bewusstsein, dass du dich zurückerinnern kannst. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, wenn dein Atman im letzten Leben eine Ratte war, ja, wie willst du dich in eine Ratte einfühlen? Wie handelt eine Ratte ethisch falsch? Ich meine, darf eine Ratte stehlen? Was ist, wenn eine Ratte in deinen Haushalt geht und Körner frisst? Ja, die hat sie nicht gekauft. Also gestohlen, ist das jetzt schlechtes Karma oder so? Welche Regeln gelten für eine Ratte oder für eine Blume oder für eine Kuh? Sehr schwer zu sagen. Weiß auch kein Inder genau. Deshalb, du kannst dich auch nur mit deinem jetzigen Leben beschäftigen. Was nachher kommt und vorher, das ist Karma. Nicht? Weiß keiner so genau. Also, zurück zum Ramayana. Rama, der Prinz, mit seiner Frau Sita, sind von dem Vater auf Betreiben der bösen Schwiegermutter oder der bösen Stiefmutter, die ihren Sohn auf das Amt bringen will, vertrieben worden. Schließlich wird Sita von Ravana entführt und von den schrecklichen Dämonen bewacht dabei, auf einem Inselkönigreich, eben gerade diesem Sri Lanka. Schließlich kommt es auch dazu, dass Rama, der viel Macht besitzt, kann sie nicht alleine befreien, also ist auf die Hilfe seines Halbbruders Lakshman angewiesen. Und dieser Lakshman wiederum besorgt die Hilfe des Affenkönigs und des Bärenkönigs. Weil die dann hinterher mithelfen, eben Sita zu befreien, gelten die Affen und eben auch die Bären als heilige Tiere in Indien. Also es gibt dann einen Affengott, Hamuran, glaube ich, heißt der, der verehrt wird, weil er eben hier mitgeholfen hat in der Vergangenheit. Also, die wollen Sita nun befreien. Der Affe Hanuman, also dieser König der Affen, wird nun eigentlich zum Held der Geschichte. Er ist besonders stark und kräftig und schließlich vermag er es, über das Meer hinüber zu springen und dann auf dieser verwunschenen Insel, wo Sita gefangen genommen wird, zu landen. Es gibt dann ein blutiges Gefecht zwischen Ravana, also diesem Dämonenkönig, und Rama, dem Mann von Sita. Die treffen sich schließlich, es wird dann auch gekämpft mit magischen Mitteln, es werden Mantras ausgesprochen, also so richtig können wir uns vorstellen, so wie in, wie es heute in diesem, genau, zwischen jesischen Märchen, oder ich wollte jetzt eigentlich sagen, in den Fantasy-Roman, das ist ja auch so, ne? Irgendein Zauberer mit magischen Schwertern und so, das ist dann genauso auch das, was da dann stattfindet, und heilige Sprüche und was weiß ich. Und schließlich gibt es dann noch eine, soll sich Sita, wird nun beschuldigt der Untreue, sie sei nun mit dem Dämonenkönig fremdgegangen und schließlich, um ihre Unschuld zu beweisen, muss sie sich einer Feuerprobe unterziehen und die besteht sie auch. Und dann gibt es noch verschiedene andere Proben, die sie bestehen müssen und kommen schließlich glücklich zurück in ihre Heimat. Jetzt müssen, und das ist dann die Auslegung, jetzt müssen die ganzen Charaktere, also der Dämone, der Affe, die Bären, die Frau, den Mann, der Bruder, die Mütter, die Väter, die werden jetzt alle interpretiert und sie gelten als moralisches Vorbild, so verhält man sich als Hindu vorbildlich. Dafür ist eigentlich der Zweck dieser ganzen Geschichte. Also diese Geschichte mit dem Affen ist dann noch ein bisschen länger, die lasse ich einfach mal hier ein bisschen beiseite. Das ist also dieses. Dann gibt es neben dem Ramayana gibt es dann das Mahabharata-Epos. Also Mahabharata, das ist alleine etwa 10-mal so lang wie die Bibel. Allein nur dieses Epos. Ihr merkt jetzt, diese ganzen Schriften sind unheimlich lang. Natürlich kein Inder kennt die ganz, sondern kennt sie nur in reduzierter Form, so mal kurz Zusammenfassung, wie ich sie jetzt nenne, weil ja auch bei den meisten indischen Tempeln, genau, ich habe hier auch noch ein Bild von einem indischen Tempel, glaube ich. In den meisten indischen Tempeln gibt es dann eben auch Abbildungen dieser Geschichten und anhand derer lernt man die kennen. Also hier, das sind die Eingangstore solch eines indischen Tempels und hier sind überall in diesen ganzen Stufen sind Abbildungen von Götterstatuen und die stellen Geschichten dieser göttlichen Überlieferung dar. Und an die erinnert man sich, wenn man da hineinkommt. Und dann werden die natürlich mal erzählt, so von Kindern, von Eltern zu Kindern, und dadurch lernt man die kennen. Darüber hinaus gibt es auch in Indien dann beispielsweise Comics, die Geschichten der Götter erzählen. Also Mahabharata in Comicform. Gibt's auch. Oder Mahabharata als Spielfilm oder so. Also auch das wird dann benutzt, um das zu verbreiten. Auch Hindus nutzen da die modernen Medien. Es wird die Handlung erzählt, der Konflikt zwischen den Söhnen einer Königsfamilie, die beide die Herrschaft über das heutige Delhi anstreben. Es sollen da alle Aspekte des menschlichen Lebens angesprochen werden, so wie Gier, Wollust, Streit, Machtstreben, natürlich auch Liebe, edle Verhaltensregeln und so weiter. Ein besonderer Teil dieses Mahabharata ist dann wiederum das die Bhagavad Gita, die kennt ihr ja nicht, vom Namen, ja. Also es wird jetzt sehr schwierig, das Ganze. Ich hoffe, ihr seid noch dabei, ja. Puranas, eine Untergruppe der Puranas ist das Mahabharata, eine Untergruppe des Mahabharata ist die Bhagavad Gita. Und diese Bhagavad Gita hat nun also auch einige Geschichten. Da ist nämlich der Held der Bhagavad Gita Krishna. Und Krishna ist eine Reinkarnation von Vishnu. Okay? Also. Und Krishna ist eben wiederum ein Königssohn und auch ein Gott. Ja. Und Krishna selbst erscheint in den Epos aber nicht nur als Krishna, sondern erscheint auch in menschlicher Form als Reinkarnation und ist da Arjuna. Also das heißt, Vishnu reinkarniert als Krishna, als Gott. Und der Gott reinkarniert auch als Mensch, als Arjuna, als Wagenlenker, der nun Rat bekommt, ob er in einem Krieg ziehen soll und ob er nun sich rächen soll. Und dann raten ihm einige edle Leute, dass er sich selbst überwinden soll und vergeben soll dabei. Darüber hinaus ist es so, ist dieser Krishna, wenn er sich mal wieder verwandelt, ein regelrechter Casanova. Beispielsweise tritt er dann eben immer wieder auf und verführt Mädchen dabei. Also Krishna ist nicht so sehr moralisch in unserem Sinne, sondern es ist so, dass er beispielsweise dann einigen Jungfrauen erscheint, die durch sein Flötenspiel und seinen Liebreiz so sehr angetan sind, dass sie alle nun mit ihm zusammenziehen wollen. Er verführt auch eine nach der anderen, schläft auch mit ihnen zusammen. Aber das ist kein Problem. Das ist einfach ein Ausdruck dieser ansprechenden Persönlichkeit Krishnas. Also wir merken, moralische Vorstellungen sind bei den Göttern nicht typisch. Die Götter sind nicht in unserem Sinne moralisch, selbst nicht im hinduistischen Sinn. Weil Hinduismus ist natürlich Ehebruch verboten, aber für die Götter ist das was anderes. Übrigens, auch wenn ihr Bilder seht, Bilder mal, hinduistische Bilder, so in Katalogen und sowas, dann merkt ihr, die Götter sind meistens farbig dargestellt. Die Menschen meistens hautfarben, nicht? Also so braunlich ein bisschen. So ist Krishna beispielsweise meistens blau, mit blauem Gesicht dargestellt. Hier merkt ihr wieder, das hat nichts mit Menschen zu tun, ist ja auch nicht realistisch, ist einfach so, das muss man halt erkennen, wenn man das so sieht. der Gott Krishna erläutert, dass wer alles aus Liebe zum höchsten Wesen tue, der hat den vedischen Pflichtbegriff hinter sich gelassen. Also, wenn jemand nur aus Liebe handelt, dann braucht er sich nicht mehr an die Regeln der Veden zu halten. Das vertreten nicht alle Inder so, sondern einige. Also, jetzt merkt ihr, Liebe ist da etwas anderes als im christlichen Bereich. Jesus sagt ja, wir, die in der Liebe sind alle Gebote vereint. Also wer von Gott liebt, der tut die automatisch, weil er ja in der Liebe Gottes das tut. Hier ist Liebe verselbstständigt von den Geboten. Und Liebe ist der Weg des Bhakti, den die Inder haben. Um euch nicht noch mehr irre zu führen, werde ich euch jetzt von den restlichen Mythen nicht mehr so viel erzählen. Ich habe euch jetzt nur... Ja, wollt ihr noch ein bisschen mehr lernen? Ja, also meine, manche dieser Geschichten sind auch ganz schön, nicht? Also sind richtig schöne Märchen, so in dieser Hinsicht. Ja, aber ich habe euch noch ein paar andere komplizierte Sachen zu erzählen. Damit auch etwas Aufmerksamkeit dafür bleibt, werde ich das jetzt mal beiseite lassen. Jetzt kommen wir nämlich, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, da hoffe ich, seid ihr wieder ganz dabei. Jetzt kommen wir nämlich zu den 5 Wegen der Erlösung. Das ist natürlich wichtig. Die meisten Inder gehen einen dieser Wege. Also nicht jeden, sondern einen. Es gibt allerdings auch manche, wie gesagt, es gibt in Indien nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch manche, die wählen 2 parallel. Und ich erkläre euch gerade diese Wege. Läuft die Kassette noch? Nicht mehr lange. Das ist jetzt die erste Kassette noch, ne? Also das heißt, wenn du gleich wechselst, dann musst du die zweite reinstecken. Ja, genau. Okay, also, das sind diese 5 Wege der Erlösung. Marga, oder manchmal auch Yoga genannt, heißt eigentlich der Weg. Und jetzt steht davor jeweils...